Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Die Bundesliga-Saison 23/24 ist vorbei. Unser Publikum gut gelaunt und endlich mal Expertise auch hier. Fachkundiges Publikum ganz offensichtlich. Hallo Herr Robert Burak, der da einfach mal ein bisschen zuschauen will heute. Ja, Bayer Leverkusen, das ist keine Überraschung mehr, ist deutscher Meister geworden. Aber gestern hat sich dann endlich manifestiert. Gestern gab es dann endlich die Schale nach einer Wahnsinnssaison. 90 Punkten ungeschlagen. Vizekusen ist beerdigt. Und Leverkusen, deutscher Meister, natürlich auch ein Thema heute bei uns. Und wir gucken nach unten, wir gucken auf den Abstieg. Köln ist also in die zweite Liga marschiert, genauso wie Darmstadt. Köln hat diesen kleinen Strohhalm nicht mehr nehmen können. Allerdings, Bochum ist runtergerutscht in die Relegation noch. Union und auch Mainz haben sich gerettet, sind über dem Strich geblieben. Und bei Mainz sprechen wir gleich mit Christian Heidel, der uns zugeschaltet sein wird hier in den Stahlberg. Doppelpass. Und wieder mal gab es Bayern-Frust. Insgesamt 8 Niederlagen in dieser Saison waren einfach zu viel. Gestern dann auch nochmal in Hoffenheim verloren. Es ist eine Saison, die endlich vorbei ist, so hat es Thomas Müller gesagt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wer wird eigentlich Trainer in der neuen Saison? Das ist nach wie vor ungeklärt. Also schon eine sehr skurrile Situation. Bayer Leverkusen hat jetzt noch was vor sich. Ja, am Mittwoch Europa-League-Finale, dann am Samstag DFB-Pokalfinale, das Triple wartet. Deswegen hat man gestern mit begrenztem Schaum gefeiert. Christoph Daum war auch dort, war bei der Meisterfeier dabei. Und heute ist er hier in München. Freue mich sehr auf den Trainer, die Trainerlegende Christoph Daum. Guten Morgen. Natürlich auch da, Christoph, freut mich sehr. War das denn richtig, was ich gesagt habe, dass man, sagen wir mal, dezent gefeiert hat gestern in Leverkusen, weil eben noch was vor der Mannschaft liegt?
Genau, richtig. Das war so verhaltene Feierlichkeit. Weil Mittwoch hast du das nächste Finale, Samstag nächste Finale. Ja. Und die Spieler müssen sich wirklich da auf die Dinge vorbereiten und machen sie auch sehr gut hochprofessionell. Xabi Alonso geht toll voran.
Dein Sohn Marcel ist ja im Trainerteam bei Xabi Alonso, Co-Trainer für Analyse. Und mit dem haben wir unter der Woche mal gesprochen. Da hat er über dich nicht als Mensch, nicht nur als Mensch, nicht nur als Trainer, sondern als Opa gesprochen.
Als Opa.
Ja, Opa Christoph. Wir hören mal, was Marcel Daum über dich gesagt hat.
Er ist ja ein sehr kreativer Mensch, muss man auch sagen. Dann wird viel gebastelt, dann werden sich irgendwelche Spiele ausgedacht. Meine Jungs sind jetzt 8 und 5. Die nehmen das natürlich dankend an, wenn der Opa dann jetzt auch vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit hat als damals zu meiner Kindheit. Und ja, ich glaube, man sieht es jetzt hier auch im Hintergrund, die toben ganz schön zusammen. Und, ja.
Sag nochmal, wie ist dein Spitzname?
Opi Mümmel.
Opi Mümmel! Ja. Wie kam es dazu? Oder mümmelst du irgendwie?
Ne, also das kommt wahrscheinlich vom Essen her. Ja. Aber ne, wenn wir dann zusammen sind, mache ich natürlich mit den Kindern jetzt schon Survival-Training-Camps bei uns im Garten. Ne? So mit Lagerfeuer, mit Zelt. Und das ist dann so Erlebnisspielen. Das macht dann auch unheimlich Freude.
Ja, glaube ich. Und es macht dir sicher auch Freude, dass dein Sohn jetzt diesen Erfolg erzielt hat mit Bayer Leverkusen. Darüber sprechen wir natürlich gleich in der Sendung. Aber nicht nur wir beide, sondern wir haben weitere Gäste, auf die ich mich sehr freue und die ich jetzt gerne vorstellen will. Er war auch mal Spieler bei Bayer 04 Leverkusen unter anderem. Ist mittlerweile einer der aufstrebenden Fußballexperten im Land, sowohl bei Sky als auch bei RTL. Herzlich willkommen, Patrick Helmes. Morgen.
Guten Morgen.
Außerdem haben wir den Sportchef von Bild West hier, Michael Markus. Grüß dich, Michael. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder hier ist. Hier ist der freie Journalist Carlo Wild. Hallo, Carlo. Und natürlich unser Doppelpass-Experte, wie immer, Stefan Effenberg. Hallo.
Guten Morgen.
erst vollständig, wenn wir auch Sie begrüßt haben. Liebe Katharina Kleinfeld, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Hier ist Katharina Kleinfeld und die Frage der Woche.
Einen schönen guten Morgen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Und ja, bei der Frage der Woche, da kommen wir an diesem Wochenende natürlich nicht am neuen deutschen Meister vorbei, an Bayer 04 Leverkusen. Das war schon wirklich herausragend, was Sie da geleistet haben. Es kann ja noch weitergehen. Wir gucken noch mal ein bisschen auf die Bilder von gestern. Auch das ist erfrischend neu, so wie der neue deutsche Meister eben daherkommt. Und auch ein bisschen kurios, denn ja, Lukas Radetzky hat da, das haben Sie richtig gesehen, die Schale an die Fans gegeben, außergewöhnlich. Und hat er später auch zugegeben, mal kurz ein bisschen Angst, dass die möglicherweise auch nicht mehr zurückkommt. Entwarnung, sie ist wieder zurückgekommen. Xabi Alonso, der Meistermacher, richtig schön nahbar, da auch raufgeklettert auf den Zaun. Ja, und hier wurde richtig ausgelassen gefeiert, aber wir haben es gerade gehört, später eben dann nicht. Das ging ein bisschen gediegener zur Sache. Die Meisterfeier in Leverkusen, da, wie gesagt, ja noch Aufgaben vor der Brust sind in dieser Woche. Es könnten noch zwei Titel dazukommen. Das Triple könnte es werden. Ganz viel Konjunktiv. Was sagen Sie denn? Wir wollen von Ihnen wissen, wird Bayer 04 Leverkusen der Trippelsieger? Holen Sie das Triple? Machen Sie mit bei uns auf sport1.de oder rufen Sie an am Dopafon, liebe Zuschauer. Und wir haben noch einen kleinen Ansporn für Sie. Wenn Sie nicht sowieso schon den Griff zum Telefon parat haben, dann sollten Sie es jetzt unbedingt tun, denn wir verlosen unter allen Teilnehmern 2.000 Euro und einen Chrom-Vanadium-Werkstattwagen von unserem Partner Stahlwerk. Vielen Dank an dieser Stelle dafür und viel Erfolg.
Dankeschön, Katharina. Also mitmachen. Wie optimistisch sind Sie, dass Leverkusen noch zwei weitere Titel holt und damit das Triple perfekt macht? Machen Sie also mit. Ja, aber ganz egal, was da noch kommt unter der Woche. Und am kommenden Wochenende, es ist jetzt schon eine unglaubliche Saison, ungeschlagen durch die Bundesliga marschiert mit 90 Punkten Meister Bayer 04 Leverkusen.
Seit Wochen stand es fest, doch Real fühlte es sich erst in diesem Moment an. Und was die Mannschaft von Bayer Leverkusen unter ihrem Shooting-Star-Trainer Xabi Alonso vollbracht hat, ist wirklich einmalig in der Bundesliga-Historie. Eine Saison ohne eine einzige Niederlage, veredelt durch den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Und irgendwie wirkte alles so spielerisch, ja kinderleicht. Und immer wenn die Leverkusener ein spätes Tor brauchten, um nicht zu verlieren, haben sie eben eins geschossen. Darum sind sie nun unfassbare 51 Mal in Folge ungeschlagen. Und die Saison ist ja noch nicht zu Ende. In den kommenden Tagen folgen noch zwei große Endspiele. Erst dann wissen wir, ob die Ungeschlagenen wirklich unschlagbar sind. Aber zweifelt jetzt noch jemand am Triple?
Stefan, hast du Zweifel?
Ah, da ist nicht wirklich, weil sie spielen Fußball mittlerweile mit so einem Selbstverständnis, mit so einer Sicherheit auch Spiele hinten raus noch zu entscheiden. Gegen Atalanta, das wird natürlich eine Herkulesaufgabe. Das ist kein einfacher Gegner, sehr spielstark, sehr kampfstark. Also das wird mit Sicherheit eine riesengroße Herausforderung. Aber ich drücke natürlich Leverkusen die Daumen, dass sie beide Titel jetzt auch noch holen.
Gehst du da mit, Patrick?
100%. Also ich finde halt keine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist aktuell. Das muss man einfach so sagen. In der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, dieses Selbstbewusstsein von 51 Spielen, das ist, ich hatte ja Christoph als Trainer und da ging ja sehr viel über Glaube. Also das muss ja eine unmenschliche Kraft sein, die sie entwickeln und das merkt auch der Gegner einfach.
Und dieses ungeschlagen zu sein bis jetzt gibt doch wahrscheinlich für diese zwei Spiele jetzt auch nochmal eine wahnsinnige Sicherheit, oder? Du gehst ja jetzt nicht irgendwie mit einer Angst irgendwie in solche Spiele rein dann.
Ja, da baut sich natürlich ein unheimliches Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auf, wo eigentlich der Trainer gar nicht groß zu motivieren braucht. Der braucht nur auf erlebte Spiele zurückzugreifen. Seht das, da habt ihr das erlebt, da habt ihr das gemacht. Ihr habt gegen AS Rom 2-0 noch gedreht und ganz viele andere Beispiele bringen, die sind präsent. Insofern sage ich, ja, sie haben das Potenzial, auch diese beiden Spiele zu gewinnen. Und für mich wäre das natürlich das Größte, wenn aus Vizekusen dann Trippelkusen verewigt wird.
Walle, wie siehst du die Situation bei Bayern und Bayer Leverkusen jetzt? Ich meine, es ist eine wahnsinnige Bundesliga-Saison. Das war unglaublich, was sie dieses Jahr geleistet haben.
Ich muss sagen, ich bin totaler Fan. Ich habe auch gestern wirklich gehofft, dass sie dieses 34. durchstehen. Das gab es noch nie in der Bundesliga. Selbst die großen Bayern, die alle anderen Rekorde zumindest haben, die haben es nicht geschafft. Drei große in Europa waren es, glaube ich, Ajax, Juve und Arsenal. Und dann kommen die Leverkusener, die Vorletzter waren, als der Alonso da verpflichtet wurde, und fegen alles weg. Und wenn man auch so dieses Stadion erlebt, ich durfte auch einige Meistervereine in München erleben, die letzten Jahre, da war das alles so bemüht. Und wenn man jetzt gesehen hat, wie die Leute, da kriege ich Schüttelfrost, das war gestern, das anzuschauen, auch die letzten Spiele da in der Europa League, die da am Schluss gewonnen wurden, da sitzt du im Wohnzimmer und springst hoch und machst einen Schrei, dass der Kader vom Tisch bringt, so ungefähr. Das war so sensationell, was die geleistet haben. Und auch, da war gestern mal eine Szene, so nach 25 Minuten links hinten haben die Raufs gespielt, zack, zack, zack. Und vorne Boniface hat dann den Ball nicht mehr rübergebracht. Das ist einfach genial. Sie haben aber manchmal Phasen drin, wo man sagen muss, da lassen sie es dann auch einmal vielleicht absichtlich oder auch unabsichtlich gemütlicher angehen. Da ist auch manchmal gefährliche Situation dabei. Und das wird am Mittwoch natürlich schon spannend. Weil wie Stefan richtig sagt, Bergamo ist eine heiße Nummer.
Aber ich meine, dieser Erfolg jetzt nach diesem ewigen Label Vizekusen, ja, habt ihr bei der Bild ja auch von gelebt letztlich, das immer wieder auch denen unter die Nase zu halten. Dass das Ding jetzt weg ist, das muss doch die Welt bedeuten für Bayern 04.
Das glaube ich auch, und ich gehe da mit Christoph mit. Ich denke, dass wir nächste Woche Trippelkusen haben, und Never Losen haben sie ja, glaube ich, schon die Stadtschilder mit überklebt. Also ich denke auch, das war, lehne ich mich so weit aus dem Fenster, wahrscheinlich die verdienteste Meisterschaft, die wir jeweils in der Bundesliga erlebt haben. 18 Punkte vor Bayern, 27 vor Dortmund. Deswegen finde ich sogar auch, die DFL hat da eine Chance vertan mit dieser goldenen Schale, die diskutiert wurde, was es in England gab. Ich finde, das muss man einfach anerkennen, und das kann man auch einfach visualisieren. Warum denn nicht einfach mit ganz was Besonderem?
Ja.
Und man kann nicht genug sagen und loben, was Alonso da geschafft hat. Das ist, der hat offensichtlich wirklich alle bis zum letzten Mann im Kader mitgenommen, die ganze Saison, und hat dieses Selbstvertrauen in denen aufgebaut. Nicht ohne Grund wollten auch andere große Vereine der Republik diesen Trainer.
Ja, ich gehe voll mit, aber noch eine ganz kurze Anmerkung. Ich habe mich jetzt natürlich auch mit meinen italienischen Freunden ein bisschen ausgetauscht vor dem schwierigen Atalanta Bergamo, und da habe ich den schönen Spruch, den muss ich einfach hier loswerden, gehört. Die sagten dann zu mir: Ey, Christoph, hör mal zu. Ein Zahnarztbesuch ist schmerzfreier als ein Spiel gegen Atalanta Bergamo. Also da kommt eine Riesenaufgabe auf Liverpool zu.
Zu deiner Anmerkung mit der verdientesten Meisterschaft. Stimmt natürlich, weil sie kein Spiel verloren haben, aber ich habe eigentlich schon vom Stefan jetzt die Grätsche erwartet, weil Effenberg wurde auch mal mit 15 Punkten Vorsprung deutscher Meister.
Ja, nur 15.
Und es gab auch mal die Bayern-Saison.
Eine überzeugende Meisterschaft.
Bayern hat mal 91 Punkte geholt.
Genau, und nur ein Spiel verloren und ausgerechnet gegen Leverkusen.
Aber sie haben halt verloren. Das ist der Unterschied. Das schmälert ja nicht diese Serie, die Bayern zuletzt aber auch hingelegt haben, finde ich. Das soll das nicht schmälern, aber das ist so außergewöhnlich.
Sie haben mehr Punkte geholt als
so außergewöhnlich und vor allen Dingen spielerisch so überzeugend und so emotionalisierend, das hätte man diesem Verein vielleicht wirklich nicht zugetraut, und die haben es aber gemacht.
Und es bedeutet ihnen wirklich die Welt, diese ungeschlagene Saison auch so eingetütet zu haben. Wir haben ein paar Reaktionen nach dem Spiel eingefangen.
Wir bauen eine Erinnerung für die Zukunft. Was wir haben gemacht diese Saison ist unglaublich, so zu gewinnen. Ungeschlagen, es ist unglaublich.
Ungeschlagen, was noch keiner geschafft hat. Das ist dann wirklich top, 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 würde ich sagen. Und ich glaube, das sind wirklich Gefühle, die kann man nicht beschreiben.
Wir verdienen eine Teil in Bundesliga in Geschichte. Was wir haben gemacht, ist unglaublich. So ja, wir brauchen vielleicht ein bisschen Zeit zu analysieren, wie groß ist dieser Erfolg.
Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern, ja, bis man dann da zurückschaut, und man wird sich auch als Spieler dieser Truppe wahrscheinlich immer mit dieser Mannschaft identifizieren können, auch in Zukunft, wenn du mal Großvater bist, wie Christoph jetzt schon.
Ne? Ja, ich bin ja auch schon Großvater, aber natürlich wird das, ja, die Jungs, die bleiben natürlich unsterblich, ist ja klar. Sie haben es endlich geschafft, die erste Meisterschaft überhaupt für Leverkusen.
wenn wir jetzt über die Meisterschaft reden, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es heute schon wieder abgehakt haben. Mhm. Das müssen sie auch, weil sie müssen in den Tunnel, sie müssen den Fokus jetzt voll auf das Spiel gegen Atalanta legen. Wir hatten auch mal einen Titel gewonnen, den wir nicht feiern konnten in Hamburg, weil 5 Tage später Champions League Finale. Also ich kenne diesen Rhythmus so ein bisschen und von daher ist das heute wahrscheinlich schon gar kein Thema mehr, sondern voll diesen Fokus auf die Euroleague. Und wenn du das dann geschafft hast, dann musst du schon wieder umschalten und sagen, auch das müssen wir zur Seite schieben. Aber ich hoffe und ich wiederhole mich das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie dann am nächsten Wochenende eine ganz große Party über Tage machen können. Und wenn sie dann in den Urlaub gehen, die Jungs, dann wird das so von Tag zu Tag klar, was sie da für eine Geschichte wirklich geschrieben haben. Ein großes Kompliment, ein Respekt auch für diese Leistung konstant. Mit allem, was sie auch gemacht haben, haben ja auch Rotation eingesetzt. Auch das hat immer funktioniert. Also es hat in diesem Jahr wirklich Stand heute wirklich alles funktioniert, was Alonso getan hat, welche Entscheidungen er getroffen hat. Das muss ich wirklich sagen, da war Bayern ganz weit von entfernt. Ja.
Ein toller Trainer, ein toller Staff, ganz tolle Mannschaft mit viel, viel Qualität, mit unglaublich interessanten Spielern. Einer davon Florian Wirtz natürlich, der auch eine bombastische Saison meines Erachtens gespielt hat. Und an seinem Vater, den hatten wir auch vor dem Mikrofon, an Hans Wirtz, kann man einfach sehen, dass das, was du gesagt hast, Carlo, dass das Umfeld, das Stadion, alles, was drumherum ist, eben auch emotionalisiert ist. Und Hans Wirtz kriegte das Lachen einfach nicht mehr aus dem Gesicht.
Ja, war schon ein besonderer Tag. War heute genau 4 Jahre, dass Florian hier in Leverkusen ist, am 18. Mai hat er das erste Meisterschaftsspiel gemacht hier in Leverkusen und ja, jetzt nach 4 Jahren deutscher Meister, das war schon total beeindruckend und geht schon sehr tief ins Herz hinein.
Hatten Sie die Schale selbst schon in der Hand?
Ja, wir konnten die tatsächlich als Gewichtsmoment konnten wir die in die Hand nehmen und ich war überrascht, dass sie so schwer war.
Sehr sympathisch, Hans Wirtz.
Ist denn dieses Niveau zu halten bei Bayer 04? Also anders gefragt, muss ich nächstes Jahr Bayern München wieder strecken, um mitzuhalten?
Ja, das Scouting der Bayern funktioniert ja dieses Jahr nicht so gut. Die Besten irgendwo wegzuholen, muss man ja fairerweise sagen. Und demnach, das ist ja eigentlich das Spannende, dass diese Mannschaft zusammenbleibt. Also Alonso hat sich klar für Bayern bekannt. Für mich der wichtigste Spieler, Xhaka bleibt ein weiteres Jahr. Der beste Spieler mit Florian Wirtz bleibt. Also diese Mannschaft ist nächstes Jahr auch das Maß der Dinge. Und das ist eben das Sympathische an diesem Verein. Du hast einfach gesehen, diese Vorfreude, was da entsteht, diese ganzen Mitarbeiter. Und gestern, wir waren ja im Stadion, diese Übergabe der Meisterfeier, das war dann schon brutal emotional, weil du diese ganze Stadt ist wirklich, wirklich zum ersten Mal so stolz auf diese Mannschaft, auf diese Spieler. Und deshalb glaube ich einfach, das Triple werden sie holen, weil ich einfach finde, sie sind in so einem Flow, sie respektieren jeden Gegner, sie spielen ihr Spiel und natürlich sagen wir oft Tore zum Schluss, aber das ist ja auch eine brutale Realität. Sie spielen so viel mit dem Ball, auch Augsburg gestern in der ersten Halbzeit, sie kommen ja gar nicht ans Bällchen ran. Das tut ja weh auf Strecke und demnach, diese Mannschaft wird nächstes Jahr auch in Deutschland Maß der Dinge sein.
Muss der FC Bayern auf Leverkusen auch schauen und sagen, in bestimmten Bereichen müssen wir uns an denen ein Beispiel nehmen?
Sowieso. Die haben eine Mannschaft zusammengestellt, wo du wirklich sagen kannst, jede Position ist doppelt hervorragend besetzt. Und wenn dein Sohn Christoph da im Staff ist, also ich habe mir ein paar Mal gedacht, ich würde gerne mal eine Woche zuschauen, weil wie da die Positionen auch besetzt sind. Das würde ich gerne mal sehen, wie der das trainiert. Das ist einfach großartig, wie die das machen. Okay, das sehen wir natürlich für ein bisschen vielleicht Abbild von Barcelona in der besten Zeit. Und dann hat er natürlich, wo früher Messi war, haben wir heute einen Wirtz, der dann Sachen auflöst. Also das ist einfach großartig. Und das Beste ist, finde ich, dass Xavi Alonso, und das finde ich einfach absolut bewundernswert, dass er bleibt. Der muss bleiben, weil der hat erst den ersten Stein gesetzt. Ich finde, da kann eine Ära anstehen, wenn die möglichst zusammenbleiben.
Also nur ergänzend, ist richtig. Vom Training her ist das gar nicht so schwierig, dass du die Trainingsformen eben mit unterschiedlichen Spielen auf unterschiedlichen Positionen durchführst. Was aber wirklich das Herausragende ist, das zu moderieren. Also Spieler mal rauszulassen, weil jeder Spieler meint ja, warum muss ich jetzt pausieren? Ich fühle mich eigentlich fit. Ein Abwehrspieler sagt, ich kann die ganze Saison durchspielen. Ich bin ja gar nicht so ausgelastet. Das, diesen Teamgeist, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende reinzubringen, dass man, sagen wir mal, mit einem leichten Murren akzeptiert, dass man draußen ist, erst in der 60. oder 80. reinkommt. Das ist eine ganz große Stärke von Xabi Alonso. Jeden Spieler diese Wichtigkeit und Bedeutung für den Mannschaftserfolg zu vermitteln. Das macht er in sehr, sehr vielen Einzelgesprächen, macht er nicht vor der ganzen Mannschaft. Das ist eine Riesenstärke dieses, wie heißt es heute, People's Management.
Ja. Und ich habe ja hin und wieder mal Zeit, vormittags mit Training anzugucken. Und das ist auch, was Christoph sagt. Das Training ist jetzt keine Neuerfindung des Fußballs, aber es ist Wahnsinn, diese Wiederholung, die er macht von den Übungen. Und wenn ich einen Robert André sehe, der von Union gekommen ist und wie er jetzt Fußball spielt.
Wie er sich fußballerisch verbessert
hat. Unglaublich. Oder? Also wenn du mal wirklich guckst im Training, wie das Bällchen läuft und wie sicher die am Ball sind, das ist brutale Qualität. Und das Wichtigste ist das, dass er nicht unterscheidet zwischen Spieler 1 und 25. Also das heißt, auch in der Länderspielpause, wenn die 10, 12 weg sind und U19 rückt auf, der hat dieselbe Energie und das Trainerteam, das hat so eine Spannung und so eine Euphorie, dass man wirklich Spaß zuzugucken. Also ein Riesenerfolg.
Dann gehen wir mal jetzt rüber zu Katharina.
Ja, wir haben noch mal ein paar Bilder rausgesucht. Wir haben ja eben festgestellt, also gestern Abend, die Party fiel jetzt nicht so groß aus, aber man hat sich da ein bisschen was überlegt, was vielleicht doch noch zeigenswert ist. Einmal noch kurz hier der Blick auf diese Drohnenshow. Das ist doch wirklich auch ganz cool gewesen. Also über Leverkusen, das sind Drohnen dort im Hintergrund, die sich da zusammengesetzt haben. Finde ich, ist zumindest ganz kurz zeigenswert. Und dann haben wir das hier auch gerade schon gesehen. Also Leverkusen hat sich was Besonderes überlegt. Einen Goldring für seine Meisterspieler, den Trainer sicherlich auch. Das erinnert so ein bisschen an den NFL-Ring, beziehungsweise den, die Spieler, die den Super Bowl gewinnen, ja erhalten. Also ich weiß nicht, ob man da eine kleine neue Ära irgendwie mit einläuten möchte. Es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Die Spieler, wir sehen es ja auch, haben sich darüber gefreut. Und dann ja, kommen wir zur Auflösung unserer Frage der Woche. Holt sich Leverkusen jetzt das Triple? Fällt relativ deutlich aus bei uns online. Ja, Leverkusen ist unschlagbar, sagen 90% von ihnen. Bin gespannt, wie das jetzt am Dopaphon ausfällt.
Ich wünsche und hoffe, dass Leverkusen das Triple holt. Dann heißt es zum Glück jetzt sowieso nicht mehr Vizekusen. Dann können wir sagen Triplekusen. Und das haben sie sich redlich verdient mit diesem attraktiven Fußball, den sie über die ganze Saison gespielt haben.
Leverkusen wird auf jeden Fall das Triple holen. Bergamo wird extrem schwer, aber Leverkusen wird es schaffen.
Sie spielen eine unglaubliche Saison mit einem unglaublichen Trainer und einer super Mannschaft und sie werden das Triple holen, definitiv.
Ich glaube nicht, dass es irgendeinen in Deutschland gibt, der daran zweifelt, dass Leverkusen das Triple holt.
Und diese Aktion mit den Ringen, die kam aus der Mannschaft, die kam nicht vom Verein. Aber fand ich auch eine schöne, schöne Nummer. Ja, sind wir gespannt, ob es das Triple wird für Bayern 04 Leverkusen. Die Unterstützung und den Glauben, den haben sie offensichtlich aus der deutschen Fußballöffentlichkeit nicht zu Unrecht nach dieser wahnsinnigen Saison. Wir machen gleich weiter mit dem FC Bayern München. Die Trainersuche wird immer skurriler. Jetzt hat man versucht, Tuchel doch noch zum Bleiben zu bewegen. Man konnte sich nicht einigen. Und jetzt steht man nach dem 34. Spieltag da und hat noch keinen Trainer, der die neue Saison dann verantwortet. Wir sprechen gleich drüber hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich.
Willkommen zurück im Airport Hilton in München am Flughafen.
Mario von Adel und Band begleiten uns in die nächste Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe es gesagt, wir schauen auf den FC Bayern München. Ja, die haben mehr Punkte geholt, einen mehr als in der letzten Saison. Aber natürlich der Abstand zu Leverkusen, die anderen Titel, die sie haben liegen lassen. Es ist eine Saison zum Vergessen und nach wie vor sucht man einen neuen Trainer.
Nicht mal ein Mini-Happy End gelingt. Bayern München verspielt in Hoffenheim sogar noch die Vizemeisterschaft. Sang- und klanglos geht die Ära Tuchel zu Ende. Genau 80 Tage ist Max Eberl jetzt im Amt. In der Zeit reisen andere um die Welt, während Eberl sich in München nur im Kreis gedreht und Absagen gesammelt hat. Auch Thomas Tuchel wollte nicht länger Bayern-Trainer bleiben.
Wir haben keine Einigung gefunden für eine weitere Zusammenarbeit und deshalb bleibt es bei der Vereinbarung im Februar.
Und nach der Katastrophenbilanz von 7 Niederlagen in der Rückrunde fragt man sich, warum Tuchel überhaupt nochmal ein Thema geworden ist. Thomas Tuchel hat jedes vierte Pflichtspiel verloren. Immer noch besser als Roberto De Zerbi. Der noch Trainer von Brighton hat in England sogar jedes dritte Spiel verloren, galt aber trotzdem als Top-Favorit für den Job als Bayern-Trainer. Aber Eberl schließt De Zerbi aus. Aber vielleicht darf Bayern München gar nicht mehr so wählerisch sein. Immerhin, eine gute Nachricht gibt es. Eine Saison des Schreckens ist jetzt endlich vorbei.
Stefan, dieses Spiel jetzt in Hoffenheim, diese Niederlage, sagst du, ist wurscht? Oder sagst du, nee, so darf man sich auch nicht aus einer Saison verabschieden?
Nein, auch so ein Spiel ist nicht wurscht. Also es ging sich um den zweiten Tabellenplatz. Und im Endeffekt, wenn du den gesichert hättest für den Supercup in der neuen Saison. Also das
da geht es um ein paar Millionen sogar.
Da geht es sogar um ein paar Millionen, genau richtig. Es geht um Prestige, also es geht sich um einen Titel. So, den haben sie verspielt, liegen lassen. Und so wie du, das war ja sinnbildlich eigentlich gestern für die ganze Saison. Eigentlich haben sie gut angefangen, aber irgendwie passt da alles nicht zusammen. Und das war genau das Ergebnis von dem Spiel gestern mit dem 4-2, dass du dich dann noch so hinten raus, eigentlich abschlachten lässt gegen einen spielstarken Gegner, keine Frage. Aber wir reden hier von Bayern München. Das darf nicht passieren, in keinster Weise. Und das war nochmal sinnbildlich genau für die ganze Saison. Wir müssen unterscheiden zwischen national und international. Das haben wir hier in der Sendung auch schon mal gehabt. In der Champions League haben sie ein gutes Bild abgegeben. Keine Frage, aber in der Bundesliga ganz weit weg wirklich von der Spitze. Und ich freue mich wirklich für Stuttgart, dass sie es geschafft haben, diesen Sprung noch auf Platz 2, weil das haben sie sich verdient und Bayern hätte das nicht verdient.
Carlo, welche Lehren
mit dem einen Zahn beginnen. Carlo, kannst du gleich weitermachen, weil du eben gesagt hast, oder in Text war hier eine schreckliche Saison, geht zu Ende. Ne?
Ja.
Alle dachten, es kann nicht schlimmer werden, aber es wurde noch schlimmer.
So, rein damit. Mit dem einen Zahn beginnen. Carlo. Welche Lehren?
Ist übrigens eine beliebte Schlagzeile bei euch, alles noch viel schlimmer.
Ja. Welche Lehren muss der FC Bayern aus dieser Saison, die ist ja nicht nur, was jetzt auf dem Feld stattgefunden hat, sondern auch das Bild, was der FC Bayern von der Führung her abgegeben hat, diskutabel zumindest. Was müssen sie ändern, was müssen sie jetzt dringend ändern, damit es wieder besser wird?
Tja, die allerdringendste Geschichte ist der Trainer.
Ja.
Ohne Trainer keine Saisonplanung. Ich glaube, es gibt bestimmt bei Alonso oder bei solchen Leuten und bei Bayern München war es ja auch in guten Zeiten so, dass dann am letzten Spieltag schon die ganze Geschichte für die neue Saison, zumindest die Vorbereitung, geplant wurde. Und das geht schon mal als erstes nicht. Und wenn man natürlich sich dann noch so Gedanken macht, solche, wie ich meine, völlig abstruse, den Thomas Tuchel nochmal zurückzuholen, haben die Leute eigentlich vergessen, was da die letzten Monate abgelaufen ist? Es wird auch noch an Real Madrid, an dieser angeblich so guten Vorstellung hochgezogen. Da ist eine Auswechslung erfolgt, als Kane rausging. Da sitzt ein Goretzka die ganze Zeit auf der Bank und ein Choupo-Moting wird vorher eingeschoben. Da ist in Leverkusen ein linker Verteidiger gewesen, weil Frimpong abgeschirmt werden sollte. Aber Frimpong, hat nicht gespielt. Eine Stunde vorher ist das normalerweise in der Bundesliga bekannt. Und was war? Da hätte man immer noch reagieren können. Und da haben die Leverkusener die Bayern dermaßen aufgemischt. Das war eine Vorführung. Dann haben sie gegen Bochum verloren. Dann haben sie gegen Werder Bremen verloren. Dann sind sie gegen den überragenden Drittligisten Saarbrücken rausgeflogen. Und dann sagen die Leute wegen ein bisschen Champions League, hallo, der muss wieder bleiben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist offenbar irgendwas völlig falsch gelaufen. Und wenn man dann noch... Applaus Und da spielt eine Mannschaft, die nicht fit ist, die viele Verletzte hat. Und was ich aus der Mannschaft höre, ist schon zu Beginn der Saison darauf hingewiesen worden, wir trainieren zu wenig. Wir müssen mehr arbeiten für das Ganze und die Folge daraus ist, Christoph wird es besser wissen als unser eins, wenn du nicht gut trainierst, dann bist du halt, wenn es um alles geht, verletzungsanfälliger. Und wenn zwei junge Spieler, die jetzt Deutschland bei der Europameisterschaft groß vertreten sollen, wie Pavlovic und Musiala in Madrid nach 60 und 70 Minuten Wadenkrämpfe bekommen, dann frage ich mich, haben sie in der Pause das falsche Wasser getrunken oder sind sie schlecht trainiert?
Christoph, ja. Wie siehst du das denn? Also von der Fachkompetenz her hat natürlich Carlo viele Faktoren hier angesprochen. Ich würde noch so vom Umfeld sagen, Bayern München muss sich wieder auf seine Fachkompetenz besinnen. Und das heißt, ein Fußballverein zu sein und keine Talkrunde. Das heißt, wenn wir noch überlegen, wie der Kalle Rummenigge das gesagt hat, sie haben ein Jahr an Guardiola rumgemacht, da wurde nicht jeden Tag irgendeine Wasserstandsmeldung in den Zeitungen verkündet und jetzt werden irgendwelche Trainervollzüge schon, bevor die Tinte unter dem Vertrag trocken ist, verkündet und das tut den ganzen Verein nicht gut. Und insofern ist für mich wichtig, erstmal wieder diese Geschlossenheit. Im Gegensatz zu Carlo kann ich nur aus Erfahrung sagen, aus eigener und auch aus der Erfahrung von italienischen Vereinen. In italienischen Vereinen kriegst du auch oft Spieler eingekauft. Und diese Sportdirektoren, die haben auch ein unheimliches Wissen, Einblick über, was braucht die Mannschaft, welche neuen Spieler gibt's. Und als Trainer musst du dann mit diesen Spielern arbeiten. Und das sind auch gute Spieler. Also nicht so, dass sie mir irgendwelche Müll einkaufen, wo ich nichts mit anfangen kann. Natürlich hätte ich vielleicht lieber den oder statt den Spieler gehabt. Aber das ist alles auf einem sehr hohen Niveau, was da eingekauft wird. Und von daher kann ich nur sagen, was soll bei Bayern München? Die sollen jetzt mal schnellstmöglich die Mannschaft zusammenstellen und dann kommt auch noch ein Trainer mit dazu. Es muss jetzt nicht immer so sein, das ist natürlich idealtypisch, Carlo, gebe ich dir recht, oder wenn Stefan auch sagt, wenn der Trainer mit einbezogen wird. Das war bei mir in Leverkusen der Fall. Aber ich habe es auch anders erlebt, wo ich die Spieler präsentiert bekommen habe. Das waren gute Spieler, ich hatte gute Mannschaften und bin mit denen auch Meister geworden.
Aber Christoph, das war doch das große Thema in München, wo Tuchel ja, nachdem die Transferzeit vorbei war, wochenlang gejammert hat, öffentlich, nicht im stillen Kämmerlein, dass der und der Spieler nicht da sind, dass er keine Sex hat, dass er den überragenden Declan Rice, der im Champions-League-Spiel in München nicht zu sehen war, wohl auf dem Platz stand. Deswegen hat es doch auch den ersten Zoff da gegeben.
Ja klar, aber
weil er andere wollte, die er also bekommen hat.
Ja, das spricht ja nicht gegen meine These, dass du als Trainer dann mit den Spielern, die du hast, das Beste machen musst. Die Transferliste ist zu und er spricht immer noch über eine Holding Six. Ja. Das ist ein No-Go. Dann mache ich meine Spieler, meine Mannschaft schwach. Also insofern muss ich sagen, das ist eine Traineraufgabe, mit dem vorhandenen Spielermaterial und auch mit jüngeren Spielern den maximalen Erfolg vorzubereiten.
Aber das Problem in dieser Diskussion war doch, das muss ich doch intern machen. Und so hat das Bayern München immer intern gemacht. Und so machen es übrigens auch die guten Vereine intern. Aber du kannst dich nicht in eine PK setzen, wie damals Thomas Tuchel mit Rice, und das in einer PK sagen. Ja, damit gibst du ja so viel frei zu Diskussionen und Spekulationen. Und hast du nicht gesehen, das musst du hinter verschlossenen Türen. Und da muss ich sagen, und das ist der Unterschied damals mit Franz Beckenbauer, mit Uli Hoeneß, alles, was wichtig war, wurde erstmal intern besprochen. Entweder man hat eine Entscheidung getroffen, dann ist man nach außen. Und wenn man keine Entscheidung getroffen hat, dann wurde sie vertagt. Aber man wusste nichts davon. Und genau so musst du arbeiten. So hat Leverkusen gearbeitet. Deswegen waren sie erfolgreich oder sind sie erfolgreich. So hat Stuttgart gearbeitet. Deswegen sind sie erfolgreich. Und Bayern München gerade nicht, weil jeder, wirklich jeder, auch in der Führung, in der sportlichen Führung, seine Meinung äußern will und muss in der Öffentlichkeit. Und das ist fatal und das gefährdet immer den Erfolg.
Ja, ich glaube, da steht jetzt Max Eberl da eigentlich gerade.
Stefan hat wie immer recht, ne?
Aber, nee, ich habe nicht immer recht.
Aber man hätte natürlich bei Thomas Tuchel, als man ihn geholt hat und man sich informiert hat, wie der bei den anderen Vereinen funktioniert hat, haben wir in Dortmund auch live erlebt, hätte man wissen müssen, dass das natürlich ein starker Charakter ist, der halt auch solche Pressekonferenzen gibt, der solche Interviews gibt. So, das weiß ich. Und ich glaube, diese ganze Trainersuche damals und auch jetzt wieder, die zeigt einfach das eigentliche Problem. Sportlich ist ein Desaster gewesen, ist klar, kann halt mal passieren, so eine Saison sollte nicht als FC Bayern. Das Problem ist, dass der Machtwechsel nicht funktioniert hat, dass der erste Machtwechsel mit Kahn und Brazzo komplett in die Hose gegangen ist und man dann immer wieder versucht hat, neu zu organisieren und leider zu viele von außen und von innen immer mitgeredet haben. Da ist Sprechdiarrhö, ja. Also bei Uli Hoeneß sage ich mittlerweile, das ist der Kannibale vom Tegernsee, weil der sein eigenes Lebenswerk von innen wieder auffrisst, weil er sich nicht zurückhalten kann. Und das war früher bei ihm, glaube ich, nicht in der Form so. Und das ist, glaube ich, lass mir nochmal einen Punkt mal. Solange die da nicht einfach wieder eine Einheit reinkriegen, wie du richtig sagst, und eine Struktur, ja, werde ich mir auch die nächste Demütigung Deluxe einholen, wie von Tuchel. Das war es nämlich, die Absage, dass er auch nicht bleiben wird. Dann sind wir hinterher nicht beim, der Letzte ist der Beste oder das Letzte ist das Beste, sondern beim Zehntbesten am Ende. Ne? Ja. Das ist, finde ich, einfach der Punkt. Und wenn das nicht stimmt, dann kann es sportlich auch schwerlich wieder in die Spur finden.
Mit Demütigung meinst du die Außenwirkung, aber die größere Demütigung ist doch für mich wirklich, dass überhaupt dieser Gedanke aufgekommen ist.
Ja, aber das war doch vorher auch schon so. Man wollte doch Nagelsmann, das war doch ein Kandidat davor, den wollte man ja auch zurückholen.
Das wollte ich jetzt gerade weiter sagen, das ist ja derselbe Wahnsinn gewesen. Nein. Nagelsmann, haben die Leute eigentlich vergessen, was da abgelaufen ist? Da war die Mannschaft auch nicht fit nach dem Winter. Was der ausgewechselt hat in München-Gladbach, in Wolfsburg, das war ja unfassbar. Und was da auch in der Mannschaft los war. Es hieß immer, er hätte die Kabine gehabt, mein lieber Gott. Aber ich wollte zur Sache Hoeneß sagen. Hoeneß spürt natürlich jetzt, bin ich sicher, dass dein Lebenswerk, ich glaube nicht, dass er es kannibalisiert, aber dass sein Lebenswerk
wackelt. Ist ja permanent.
Er hat bei dieser FAZ-Geschichte auch unter dem Eindruck, dass er gesehen hat, hallo, hier haben wir einen Pavlovic, der uns null gekostet hat, außer die Ausbildung. Und da haben die einen Reis, der 100 plus gekostet hat. Und hat er sich wahrscheinlich, oder hat er sich sicher gedacht, das war es nicht wert, diesen Reis wollte Tuchel. Und das hat er da erzählt. Also ich finde eher, dass die Geschichte auch die ist, was du auch gesagt hast, dass kein Übergang stattgefunden hat. Möglicherweise oder höchstwahrscheinlich, ich finde ganz sicher, fehlt bei den Nachfolgern diese Kompetenz, die Hoeneß und Rummenigge über Jahrzehnte vorgewiesen haben, wie ihre Erfolge ja auch beweisen.
Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja Lebenswerk. Uli Hoeneß hat diesen Club aufgebaut und hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Und deswegen finde ich das ja so traurig, dass einfach von ihm jetzt auch immer wieder solche Situationen ausgehen. Er mag ja vielleicht intern sogar recht haben, will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, ob Tuchel genug auf die Jugend gesetzt hat oder nicht. Aber das muss doch unter denen stattfinden. Ja? Und wenn es dann heißt, es einen Tag, sie haben sich ausgesprochen, gestern stellt sich Tuchel wieder hin und sagt, kann man so nicht sagen. Ne? Also wir haben auch gesprochen, aber darüber eigentlich nicht wirklich. Das sind ja alles Sachen, das findet permanent statt. Das ist eine dauerhafte Soap. Lothar hat gestern gesagt, das ist die Steigerung von Hollywood und da kann ihm keiner widersprechen. Und das ist der Vorzeigeklub des Landes eigentlich. Und ich sage jetzt, ich gehe mal weiter. Wenn die das nicht zeitnah geregelt kriegen, da gebe ich Christoph nämlich nicht ganz recht, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass Bayern sucht Weltklasse-Spieler und die wollen wissen, wer ist der Trainer und was ist die Philosophie.
Mach nicht so viel doch, auf Vater und Stefan, ja, auch der mal, den ja, interessiert hat, ja, wer Trainer war.
Ja, die standen, ja, fragen, ja, die doch, standen aber noch, da. Das waren aber andere Charaktere. Ja, okay. Lass mich einen Punkt machen. Ich glaube, wenn die das nicht hinkriegen, und da zitiere ich jetzt mal frei nach Franz Beckenbauer, da muss Bayern aufpassen, dann sind die auf Jahre hinaus schlagbar. Und nicht nur von Leverkusen und Stuttgart, sondern auch wieder von Dortmund.
Da läuft aber also ich muss da jetzt auch mal ganz kurz einhalten.
Unbedingt.
Für einen Spieler, der einen Vertrag unterschreibt, dem ist wichtig, die Farbe des Clubs und der Verein. Ja. Darum geht das in erster Linie.
Aber meinst nicht du nicht, wenn Harry Kane kommt, dass er wissen will, wer ist mein Trainer?
Nein, Harry Kane kam und wollte unbedingt für den FC Bayern spielen, ja, weil Bayern München, die Wahrscheinlichkeit ist leider nicht eingetreten, Titel zu gewinnen. Aber normalerweise unterschreibt ein Spieler einen Vertrag, also so war das bei mir, ich wollte unbedingt zum FC Bayern, ich wollte bei Borussia Mönchengladbach spielen.
Dann war der wurscht, wer der Trainer ist.
Ja, natürlich. Ja, okay. Weil du weißt das doch sowieso nicht. Du kannst doch unterschreiben, der Trainer ja, ist.
Aber
warte mal. Aber nach vier Monaten ist der Trainer weg. Die Garantie hast du doch sowieso nicht als Spieler. Aber
nach dem Chaos, was jetzt die ganzen Monate da stattfindet.
Aber schön emotional, ich mag das. Wir reden über Bayern und voll Emotion.
Sprichst du jetzt von deiner ersten Zeit München oder von deiner zweiten?
Das ist wurscht.
Nee, das ist überhaupt nicht wurscht, weil als du 98 zurückgekommen bist, hat Ottmar Hitzfeld zu dir ganz klar gesagt, Stefan, du bist mein Führungsspieler. Erinnerst du dich?
Ja, ich kann mich daran erinnern.
Ja, also da war der Trainer für dich schon wichtig.
Aber gutes Langzeitgedächtnis. Was? Gutes Langzeitgedächtnis hast du. Ist ja so.
Der erste Anruf, bevor Ottmar angerufen hat, war Uli. Und Uli hat zu mir gesagt, Stefan, wir wollen dich wieder zum FC Bayern zurückholen. Bist du damit einverstanden? Der zweite Anruf kam dann vom Ottmar. Okay? Also die trotzdem, Reihenfolge ist schon entscheidend.
Darf ich euch trotzdem noch mal ein bisschen in die Gegenwart und die Zukunft führen? Wer organisiert jetzt beim FC Bayern den Umbau, die Neuzusammenstellung des Kaders?
Das würde ich gerne Max mal von Eberl. Max Eberl hat die Trainerkandidaten, die zuletzt alle abgehakt worden sind, alles kamen vom Max Eberl. Das sind seine Vorschläge.
Ja.
Nicht vom Tegernsee und auch nicht aus Grünwald, wo Karl-Heinz Rummenigge wohnt. Die sind dann informiert worden und dann wurde gesprochen. Also dieses Vorschlagsrecht ist Sache
des Sportvorstands. Aber Vorschlagsrecht oder haben die sofort auch das Vetorecht gebraucht? Ich meine, der ist der Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Ne? Ihr kennt ihn viel besser. Ihr könnt die Psyche vielleicht besser erklären. Aber was weiß denn Eberl damit, wenn er mit Kandidat 6, 7 ankommt, aber abgesehen davon, dass die auch immer absagen, dass er da immer einen Riegel reingeht?
Also ohne, dass man jetzt da in der Sitzung gewesen sein muss, kann man es doch ableiten, wenn man sieht, Rangnick wird als Absage gewertet. Also ich glaube nicht, dass der Hoeneß den Rangnick angerufen hat und gesagt, hör mal, sag mal ab. Also das kann wahrscheinlich dann schon von der Seite Rangnicks. Genauso war's,
aber den hat er auch nur Zähne
knirschend. Genauso war es beim Nagelsmann. Da kam es ja auch so, dass er, da gab es Vorbehalte, die ja dann auch durchgesickert sind. Aber der Glasner, den wollten sie unbedingt, da waren sie auch klar, der durfte nicht, da waren sie sich alle einig, der wäre der Kandidat.
Da meine ich noch einen Punkt. Ich glaube, der nachhaltige Schaden, der daraus entsteht, der ist noch gar nicht absehbar, unabhängig davon, wer jetzt kommt. Wenn da jetzt noch eine Superbombe, wenn jetzt Pep zurückkommt, dann sind
oder
wir alle
ruhig. Oder Zidane oder so ein Name, dann kannst
sind
du
wir
das
Dienstag alle ruhig. Aber
ja, aber was, die Garantie hast du auch, Zidane doch nicht. Nein, Ancelotti war auch mal Trainer bei Bayern.
Aber ganz kurz, wenn du Zidane jetzt bringst, dann sind wir alle erstmal ruhig.
Dann sind wir
ruhig.
Oh, ja. Wahrscheinlich. Aber was ich nur sagen will.
Du nicht?
Lass mich mal eben einen Punkt noch machen, Flo.
Ja, Entschuldigung.
Wenn du aus dieser Periode jetzt rausgehst, aus dieser Trainertransferperiode, und du guckst hinterher auf den Zettel, egal ob Bayern einen nicht wollte oder die anderen abgesagt haben, aber wenn du es dir eigentlich mit allen deutschsprachigen oder deutschen Top-Trainern in einer Transferperiode vermaledeit hast, was macht das denn nachhaltig mit dir?
Aber mit wem denn vermaledeigt oder was hast du gesagt?
Die alle nicht kommen wollen. Die Namen haben wir doch alle.
Aber nicht kommen wollen. Die haben sich entschieden für Leverkusen oder für den VfB Stuttgart.
Ja, aber früher hätte, egal.
Ja, aber das ist ein Unterschied.
Hätte der Leverkusen-Trainer einen Anruf gekriegt, der Christoph Daum hieß und der FC Bayern möchte.
Es ist doch ein Unterschied. Oh, mir super Sache.
Das war danach. Das ist Ich glaube, das hätten wir unter Männern auch geregelt. Wenn der zu Kreuze gekrochen wäre, nach dem Sportstudio-Auftritt, wenn er zu Kreuze gekrochen wäre, irgendwann, glaube ich schon. Aber ist doch nur eine Mutmaßung.
Ich habe mal scherzhaft dazu gesagt, wenn ich zu Bayern gewesen wäre mit Stefan zusammen, das wäre Wettbewerbsverzerrung geworden. Oh. Aber scherzhaft,
ja, klar.
Also, aber ich will auch mal kurz sagen, also wie Effel hat ja recht, also für den Fußballer selbst ist der Trainer wirklich zweitrangig. Ja. Du entscheidest dich für den Verein und wir reden hier über eine Transferpolitik des Trainers. Uli Hoeneß hat sein Lebenswerk.
Hat ja Bayern gar kein Problem.
Gut. Uli Hoeneß hat sein Lebenswerk. Worüber wird das definiert? Über den sportlichen Erfolg des FC Bayerns. Und das funktioniert seit zwei Jahren nicht, weil die Mannschaft nicht gut genug ist. Das heißt, die Benchmark ist Bayer Leverkusen. Und die einzige Qualität ist es jetzt, stell einem Uli Hoeneß eine Mannschaft hin, dass sie wieder die Eins werden. Sie hatten mit Klopp Dortmund, waren es zwei Jahre. Und es geht nur darum, stell ihm eine Mannschaft, dass der FC Bayern wieder das Maß der Dinge ist. Sie haben unser Land unfassbar repräsentiert die letzten Jahre. Und das will der FC Bayern und nichts anderes.
Ja, das absolut richtig. Eins noch zum Trainer und zur Auswirkung auf Spieler. Wenn man in Leverkusen fragt, dann gibt es viele, viele Spieler, die sagen, ja, Xavi Alonso war für mich ein Faktor, mich für diesen Verein zu entscheiden. Oder widersprecht ihr mir da jetzt?
Nein.
Du nicht, das weiß ich, aber hier die zwei.
Ja, klar widerspreche ich.
Ja?
Ja. Weil nochmal, die Kontaktaufnahme, die geht meist über einen Manager. Ja, da werden die ganzen Dinge vorbesprochen, der Manager spricht dann mit dem Spieler und dann gibt es noch, bevor es zur Unterschrift kommt, einen Abschlussvertrag, Abschlussgespräch mit dem Cheftrainer. Und dann werden natürlich solche Dinge gesagt, dass ich Stefan würde ich natürlich auch nicht für die Bank holen, sondern ich würde sagen, also da habe ich eine führende Rolle für dich vorgesehen, aber die musst du bestätigen. Du kriegst keinen Freifahrtschein von mir, aber solche Charaktere, die nehmen dann auch das Heft in die Hand. Dann hat er nochmal Rückmeldungen vom Cheftrainer, aber wie gesagt, da sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Trainer ist eine wichtige und es ist gut, wenn der Trainer mit einbezogen wird, aber es ist nicht unbedingt notwendig.
Das große Problem bei dieser ganzen Trainergeschichte des FC Bayern ist doch auch, dass die nur...
Dass wir immer noch keinen haben jetzt.
Nee, das schon auch. Ja. dass die Vorgaben, die Leitplanken, die sich selber setzen, zum Beispiel auch mit der Sprache, also Tuchel, unter Tuchel ist in der Kabine beim FC Bayern Englisch gesprochen worden. Und wenn du gerade Zidane nimmst, dann er spricht halt kein Englisch, spricht kein Deutsch. Zidane übrigens aus sehr gut informierten Kreisen, das kann ich so sagen, hat seit bis Freitag keinen Kontakt zum FC Bayern gehabt und ist auch noch nicht besonders amused, dass sein Name da irgendwie ständig da hin und her geworfen wird. Aber das nur am Rande. Aber die Bayern müssen wahrscheinlich überlegen, wie sie ihre Kriterien, die sie an einen Trainer setzen, irgendwann einmal vielleicht neu definieren. Hm. Es muss nicht immer der Supername sein. Weil dann sage ich auch, Zidane fände ich Weltklasse. Bloß, wir haben ja auch erlebt, wie Trapattoni, ein wunderbarer Mensch und ein großartiger Trainer, hat damals mit der Sprache größte Schwierigkeiten hatte. Und dann ist dieses Ding damals halt leider Gottes, obwohl es zweimal war, gescheitert oder nicht so erfolgreich gewesen. Das, also, finde ich, ist auch für Eberl ein Riesenproblem.
Ein Thema, was wir hier jetzt seit Wochen ventilieren, immer wieder neu. Und das wird uns nicht loslassen, weil wir bisher eben keine Lösungen präsentiert bekommen haben vom FC Bayern München. Wir werden gleich nach Mainz schalten zu Christian Heidel, denn dort durfte gestern gefeiert werden. Wir sehen ihn schon hinten auf der Wand und freuen uns gleich, mit ihm zu sprechen über den Klassenerhalt von Mainz 05. Moment Geduld, dann sind wir wieder hier in München. Zurück im Airport Hilton in München, der Stahlwerk Doppelpass beschäftigt sich jetzt mit Mainz 05, die haben sich gerettet und Katar hat ein paar Bilder, ein paar Emotionen und Infos.
Ja, nach diesem 3-1-Sieg gegen Wolfsburg haben wir noch mal geguckt, was wir so finden im Netz. Und ich finde, das ist absolut sehenswert, die schnelle Brille. Viele Mallorca-Gänger von Ihnen, die werden Sie kennen. Aber es sieht doch auch ganz schön aus. Steht dem Mainzer Coach Bo Henriksen absolut. Und dann auch heute Morgen wurde noch mal was gepostet von dem englischen Account von Mainz 05. Good morning. Ich weiß nicht, ob man dann sagt, Zero Fivers. Wir nehmen es mal so, auch hier die schnellen Brillen am Start. Und es wurde ganz spontan zu einer Nicht-Abstiegsparty in die MEWA-Arena heute ab 13 Uhr eingeladen. Auch das ist vielleicht nochmal eine Info wert für alle, die es mit den Mainzern halten, mit den Rheinhessen, da heute vorbeizuschauen. Denn sie haben gesagt, hey, ohne euch hätten wir das alles gar nicht geschafft, diesen Klassenerhalt noch einzutüten. Insofern wollen wir ein großes Dankeschön mit euch zusammen sagen und feiern.
Und ich freue mich jetzt, dass wir einen Mann begrüßen dürfen, der bei dieser Party gleich natürlich auch dabei sein wird, jetzt aber noch sich Zeit nimmt für uns und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist Christian Heidel und wir gratulieren ihm und Mainz 05 zum Klassenerhalt. Hallo Christian.
Vielen Dank. Hallo nach München.
Wie habt ihr das mal wieder geschafft? Das war ja hochemotional und über lange Zeit der Saison sah es echt schwierig aus und jetzt seid ihr oben geblieben. Kann man das hoch genug bewerten, was da die Mannschaft mit dem neuen Trainer geleistet hat?
Ja, ich glaube, wer Mainz 05 längere Zeit verfolgt, weiß, dass uns so Dinge glücklicherweise schon öfters gelungen sind. Und ich kann nur eines sagen, das ist wirklich ein riesen Dankeschön an unsere Anhänger, an unsere Stadt. Hier hat bis zum Schluss niemand gezweifelt. Alle haben zusammengehalten. Das hat sich übertragen auf die Mannschaft. Bo hat natürlich eine ganz besondere Rolle dabei gespielt. Und irgendwann ist der Glaube zurückgekommen. Und damit auch die Punkte. Wir waren im Februar, ich glaube, 5 Punkte hinter dem 1. FC Köln auf Platz 17. Teilweise sogar auf Platz 18. Und haben gestern mit Platz 13 abgeschlossen. Also da sind wir natürlich sehr, sehr glücklich.
Nun habe ich ja schon den Trainer, und du hast auch den Trainer erwähnt, der ist ja schon ein besonderer Typ. Also wenn man seine Emotionen sieht während des Spiels, aber teilweise auch vorher schon, wie er schon vor dem Spiel auf die Tribüne zurennt. Hier, da sehen wir die Bilder von gestern. Da merkt man, was der für eine Energie hat, was das auch für ja, die Fanszene bedeutet und wie er den ganzen Verein da heiß macht. Das ist ja ein außergewöhnlicher Kerl, oder?
Achso, da ist er.
Wo? Da. Er gewinnt den Lookalike-Contest, das stimmt, ja.
Jetzt war er irritiert.
Aber Christian, was hat Bo Henriksen noch außer Energie und Emotionen?
Also ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass Bo 100% authentisch ist. Das ist nicht gespielt, das ist nicht ausgedacht, das kommt aus ihm einfach raus. So ist er eben. Und wer uns Mainzer kennt, weiß, dass sowas in dieser Stadt, in diesem Verein überragend gut ankommt. Jetzt kommt dazu, dass wir natürlich nach dieser unglaublichen Negativserie schon am Boden lagen, insbesondere die Spieler. Und wir haben einen gesucht, der im Endeffekt das wegbläst, der den Jungs wieder Selbstvertrauen gibt, der ihnen den Glauben zurückgibt, auch Fußballspiele gewinnen zu können. Und den Eindruck hatte ich nach dem ersten Videocall mit ihm und noch mehr, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, dass er für diese Situation einfach hundertprozentig passen wird.
Wir können uns mal ein Interview anhören mit Nadim Amiri, der als Spieler ja auch dazu kam zu Mainz. Und der hat, wie ich finde, sehr eindrucksvoll geschildert, was dieser Bo Henriksen bei der Mannschaft ausgelöst hat.
1A Mensch, unglaublicher Trainer, wie er menschlich die Mannschaft anpackt, jeden Spieler. Du bist bereit für ihn zu sterben auf dem Platz. So unglaublich energiegeladen, jeden Tag in die Kabine zu kommen, in der Situation zu lachen, laut zu sein, Energie reinzubringen, Energie zu vermitteln, ist unglaublich. Wir Spieler sind jetzt komplett leer. Also ich zumindest, ich habe gar keine Power mehr. Und für ihn ist ja auch keine einfache Situation, aber er hat es jeden Tag geschafft, aufs Neue uns zu motivieren, mehr von uns zu fordern, und es hat sich gelohnt.
Das ist ja ein größeres Lob für einen Trainer, kann es ja eigentlich nicht geben.
Ja, ich kann das alles unterschreiben, was Nadim gesagt hat. Er hat eine derartige Power, die sich einfach übertragen hat. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht zu glauben, das ist jetzt der reine Motivator und sonst ist nicht hinten dran. Er ist ein ausgesprochener Fußballfachmann, er ist ein riesen Teamplayer. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, was Nadim gesagt hat, er ist einfach ein richtig guter Typ. Das kommt bei der Mannschaft, bei den Spielern an. Ich weiß nicht, wie viele Einzelgespräche er in diesen paar Wochen geführt hat. Und jeder Spieler fühlt sich ernst genommen, weiß Bescheid. Und das ist gerade in so einer schwierigen Phase, wenn man die Punkte unbedingt braucht, eminent wichtig.
Wie seid ihr denn auf ihn gekommen? Warum habt ihr ihn ausgesucht? Warum habt ihr ihn ausgewählt damals, aus der Schweiz geholt?
Ja, das ist ja nicht so, dass wir ihn quasi einen Tag vorher irgendwo mal was über ihn gelesen haben. Also Trainer sind schon immer so ein bisschen mein Hobby. Ich verfolge das eigentlich sehr genau. Und es ist mal natürlich auffällig, dass da ein Trainer zum Tabellenletzten in der Schweiz wechselt und ein paar Monate später in der Tabellenspitze steht. Dann habe ich erst mal geschaut, wir haben die 10 neue Spieler dazu bekommen, ist sonst was passiert. Und eigentlich ist die Mannschaft personell in der Zeit sogar schwächer geworden. Und dann schaut man mal genauer auf so einen Trainer, was ist so für ein Typ. Und als dann die Situation bei uns eben war, ja, wie sie dann leider war, da hatte ich schon den Eindruck, dass er genau derjenige ist, der hier einen Umschwung herbeiführen kann. Eine Garantie hat man natürlich nie, aber als wir uns dann kennenlernen, ich glaube, da hat die Chemie vom ersten Moment an gestimmt. Und ich hatte auch den Eindruck, als er das erste Mal in die Umkleidekabine kam, da ist sofort was passiert, da ist was entstanden. Glücklicherweise hat dann alles noch ein gutes Ende gefunden.
Christian, wenn du das gerade so sagst, dass das ja mehr als ein Hobby ist für dich, Trainer zu beobachten, hast du einen Tipp für Max Eberl, für die Bayern? Die suchen noch.
Als ich das gesagt habe, habe ich schon mit dieser Frage jetzt gerechnet. Nee, habe ich nicht. Kann mich auch nicht schwerer in die Situation des FC Bayern hineinversetzen. Aber ich bin da schon verhalten optimistisch, dass auch der FC Bayern bald wieder einen Trainer haben wird.
Nun werdet ihr gleich feiern um 13 Uhr mit den Fans. Wie war die Partynacht bisher? Was habt ihr gemacht? Habt ihr Mainz abgerissen oder war es relativ gesittet? Wie ging es ab?
es war, also ich muss sagen, die Jungs sind alleine weggegangen. Das ist auch gut so. Ich glaube, sie waren in der Diskothek hier. Man muss ja wissen, von Wolfsburg nach Mainz, das sind ein paar Kilometer, über 400. Wir sind auch irgendwann in der Nacht dann angekommen. Und da gab es noch keine große Feier. Das werden wir heute machen, komplett spontan. Wir haben den Leuten einfach gesagt, kommt vorbei, dann schauen wir mal, was abgeht. Mainz dafür ja auch ein bisschen bekannt, dass wir das ganz gut können. Und da schauen wir mal. Aber gestern Abend war, oder heute Nacht war es einigermaßen gesittet. Ich war mit Familie und Freunden bei mir zu Hause und irgendwann um 4 Uhr ging ich dann schlafen. Und jetzt lassen wir es einfach mal laufen heute.
Ja, habt ihr euch auch wirklich verdient. Gestern haben wir noch ein paar Bilder aus der Kabine gesehen, die wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch nicht vorenthalten wollen. Also richtig gute Aktion und dann ganz gefährlich der Wurf in die Mülltonne. Zum Glück getroffen, sonst hätte es da noch ein paar Schnittwunden gegeben. Christoph, wir gucken mal auf die Tabelle, auf die Bo-Henriksen-Tabelle, seit er da ist bei Mainz 05. Und da schneidet dann Mainz auf Position 5 ab, hat genauso viele Punkte geholt wie zum Beispiel Borussia Dortmund, einen Punkt mehr geholt in der Zeit als Bayern München. Ist das manchmal so, dass einfach Topf auf Deckel passt? Ich werfe gleich die 3 Euro rein. In dem Fall scheint es so zu sein. Ne?
Ja, Christian Heidel hat ja eben richtig erklärt, dass man dort auch ein Trainerscouting betrieben hat. Das heißt, man hat ein Anforderungsprofil miterstellt, was braucht Mainz. Und da muss ich sagen, ist ja gerade so ein Trainer, der, sagen wir mal, das Spiel, sein Auftreten, sein Gesicht ist das Spiegelbild des Zustandes der Mannschaft. Und er hat die Mannschaft so mitgerissen, das brauchte diese Mannschaft, neben der Fachkompetenz, die gehört immer mit dazu, dass er einen unheimlich hohen Level vorgegeben hat, dieser Energielevel oder Motivationslevel. Aber darauf sollte man ihn nicht nur reduzieren. Also ist ein gutes Trainerscouting gemacht worden, genau der richtige Trainer verpflichtet und auch sehr gute Spielertransfers sind gemacht worden. Die haben also in der Winterpause nochmal, wie man so schön sagt, wirklich geschaut, wo müssen wir nachlegen und haben das auch ganz gezielt gemacht. Und insofern ist das für mich eine verdiente und logische Entwicklung, die Mainz durchlaufen hat. Glückwunsch an Mainz 05.
Das ist in der Tat. Also wann immer wir hier über den Abstiegskampf gesprochen haben, haben alle gesagt, ja Mainz, die haben jetzt eine breite Brust, die haben einen Rückenwind. War das dir auch klar, dass sie es schaffen, dass sie überm Strich bleiben?
Zum Winter nicht und auch als Henriksen angefangen hat.
Aber jetzt in den letzten Wochen?
Natürlich zum Schluss. Also man muss ja sagen, wenn du im Abstiegskampf bist, hast du so eine Form in den letzten Wochen, dann kommst du normalerweise auch mit der Leistung da raus. Und Christoph sagte, mit Henriksen kam halt neuer Schwung, aber das alleine reicht ja nicht. Du hast ja einen Staff, der vorhanden ist, das heißt, der hat natürlich schon eine gewisse Meinung. Du musst ja in kürzester Zeit dir dein eigenes Bild machen und dann richtige Entscheidungen auf den Kader treffen. Wenn ich überlege, Amiri, ein Wahnsinnstransfer für Mainz 05, vorher in Leverkusen nicht mehr richtig in den Tritt gekommen, hat richtig Bock, du siehst, er ist richtig erleichtert, hat die Truppe geführt, Chor auf einmal in die Dreierkette rein, vom Mittelfeld nach hinten. Und wenn ich überlege, Barrero neben Amiri, Abräumer, spielstark. Und wenn ich die drei vorne sehe, muss ich wirklich sagen, Burkhardt wieder zurück, den ich eh sehr mag. Kruder, ein fantastischer Spieler. Und Lee trifft auch auf einmal. Das ist schon eine gute Bundesliga-Mannschaft. Und er hat es geschafft, das zu bündeln. Und dann sieht man einfach, was machbar ist. Ja.
Also wir können nur gratulieren. Mainz 05 bleibt in der Liga. Aber Carlo, du...
Wenn immer über die Energie dieses Trainers gesprochen wird, dann muss ich natürlich sagen, sinnbildlich dafür ist seine Frisur. Und um diese Haare, muss ich sagen, beneide ich ihn unendlich.
Ich auch, übrigens. Christian, eins noch. Heute um 17 Uhr macht Jürgen Klopp sein letztes Spiel als Trainer bei Liverpool. Und eure Verbindung kennt ja auch jeder. Jetzt ist Jürgen seit ganz kurzem bei Instagram. Und das wollen wir uns mal anschauen, was er da als erstes Video gepostet hat und dann mit dir, Christian, gleich noch ganz kurz drüber sprechen.
Dear Liverpoolians, we're getting closer to the end.
It's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave.
At the 8th of October 2015, we met the first time properly.
So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this.
Yeah. I would call it a love affair.
Yeah, the biggest honor I can imagine to be here.
From the first day. It was an absolutely incredible, incredible time.
5-4!
I enjoyed it so much, and I want to thank you so much for all the support you gave us over the years.
Look at Jürgen Klopp!
For all the power you gave us. I wanted always that it feels like we write a story together, and that's how it feels today. It's a good book. And if we read it in the future, we will have a smile in our face. Leaving this incredible place is hard.
Even Klopp is struggling to contain his emotion.
But I want to stay in contact with you. And even when I'm not a social media guy.
If somebody has an interesting question, it would be really nice.
People told me social media helps with that. So, here we go. See you.
Sehr, sehr schönes Video. It's a love affair, sagte er da zu Liverpool. Aber es war auch eine Liebesbeziehung in Dortmund und es war ganz bestimmt eine Liebesbeziehung in Mainz. Christian, wie stolz bist du auch ein bisschen als Begleiter und Freund, was Jürgen da für einen Weg hingelegt hat?
Ja, ich bin stolz auf ihn. Also gefühlt ist Jürgen Klopp einfach Mainzer. Das ist ja immer geblieben, der Kontakt jetzt zu mir sowieso, aber auch zu dem Verein, zu der Stadt, zu den Menschen ist nie abgerissen. Es gibt kaum einen Monat, wo er nicht in Mainz war, auch jetzt. Jetzt geht er zwar nach Wiesbaden, aber das ist bei uns ja über die Brücke. Wird immer den Kontakt zu Mainz haben, wird Mainzer bleiben. Und deswegen sind wir natürlich alle in Mainz stolz, dass ein Mainzer Trainer diesen Weg zum Welttrainer vielleicht, zum besten Trainer der Welt geschafft hat.
Und er hat ja auch vor dem letzten Bundesligaspieltag gesagt, dass er den Mainzern natürlich die Daumen drückt und dass er glaubt, dass er drin bleibt. Und das hat sich mal wieder bewahrheitet. Christian, danke dir für deine Zeit. Viel, viel Spaß bei der Feier mit den Fans. Habt ihr euch redlich verdient. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Saison auch mal wieder hier in München treffen. Wir haben zuletzt immer per Schalte gesprochen. Ich kann dir noch mal sagen, die roten Sessel, die passen zu euren Vereinsfarben, die sind bequem. Also kommt mal wieder vorbei in München. Erstmal jetzt herzlichen Glückwunsch und Grüße. Viel Spaß.
Alles klar. Vielen Dank.
Und wir machen gleich weiter mit dem Abstiegskampf. Da gab es einige, die sich gerettet haben, nicht nur die Mainzer. Andere, die noch hoffen müssen, weil sie in die Relegation sind. Darmstadt stand schon fest und Köln ist gestern endgültig abgestiegen. Darüber sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, also bis gleich. Beste Laune hier bei uns beim Stahlwerk Doppelpass beim letzten Bundesligaspieltag der Saison. Stefan, Union hat sich noch gerade mal so gerettet.
Ja. Du dich auch gerade auf dem Platz?
Sitze die ganze Zeit schon hier und warte auf den Einsatz. Stefan, das muss ich ja den Zuschauern auch erklären. Stefan hatte sich hier hingesetzt und hat geglaubt, er kann die Sendung übernehmen. Aber da hast du die Rechnung ohne mich gemacht, mein Freund.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also, Union.
Ja, Glückwunsch. Also, eine Serie gehabt von 7 sieglosen Spielen und jetzt gestern in dem Spiel gegen Freiburg eben diesen entscheidenden Treffer in der 90 oder 90 plus erzielt. Ja, totale Erlösung natürlich. Man hat es ja auch nach den Spielen gesehen, die Tränen in den Augen der Spieler. Da sieht man mal, was für ein Druck da drauf ist, wirklich bei so einer Mannschaft, die in diesem Jahr noch Champions League gespielt hat. Ja. Und dann gestern zum Glück dieses Tor geschossen, das sie dann gerettet hat im Endeffekt. Also ich freue mich, dass sie in der Bundesliga bleiben.
Was müssen Sie machen, damit Sie nächstes Jahr nicht wieder so eine schwierige Saison haben?
Ja, das ist halt die wirklich große Frage, muss man sagen. Und der Verein hat uns wirklich begeistert die letzten Jahre. So viele Sympathiewerte, wie sie gesammelt haben. Dann kommt eben dieser maximale Erfolg mit Champions League, was nicht abzusehen war. Dann triffst du zum ersten Mal wirklich falsche Entscheidungen von den Spielertransfers, was nicht wirklich funktioniert. Und jetzt musst du dich wieder auf das besinnen, was dich groß gemacht hat. Spieler, die teilweise unterm Radar waren, wo du sagst, hey, die haben Identifikation, die hauen sich für den Verein richtig rein. Und darauf musst du wieder achten. Wir reden über Robin Knoche, Jungs, wo du nie am Schirm hattest, die aber dort super funktioniert haben.
Christoph, Union, inwiefern schaffen die das wieder, sich, sagen wir mal, weiter nach oben zu schieben in der Tabelle? Sind die eigentlich aus deiner Sicht unter Wert in dieser Saison aus der Bundesliga rausgekommen?
Also was Union diese Saison nicht hat umsetzen können, ist die Mehrfachbelastung. Und was ganz überraschend für mich war, dieser außergewöhnliche Teamgeist, den diese Mannschaft vorher hatte, der ging ein bisschen durch diese ganzen Neuzugänge verloren. Die Integration ist wahrscheinlich nicht so reibungslos verlaufen, wie sich die Verantwortlichen es gedacht haben. Denn die Transfers waren ja von den Namen alle sehr, sehr gut. Aber das bedeutet immer noch nicht, dass die Spieler sich sehr gut ergänzen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Also in erster Linie Teamgeist wieder reinbringen. Dann haben sie schon mal für mich wieder einen sicheren Platz im Mittelfeld. Denn spielerisch haben sie sich sowieso etwas verbessert. Sie haben jetzt nicht die Mehrfachbelastung. Also ich bin zuversichtlich, was die Entwicklung von Union anbelangt.
Ein anderer Verein, der dir deutlich näher am Herzen ist, der 1. FC Köln. Da ist die Situation natürlich richtig, richtig bitter. Die gehen jetzt runter zum 7. Mal in der Vereinsgeschichte, der Abstieg. Und dann kommen noch viele Dinge dazu, wie die Transfersperre. Wir sprechen gleich drüber. Aber Katharina hat erstmal die Zahlen zum Kölner Absturz.
Und die tun weh, die Zahlen des Grauens. Wir schauen einmal zusammen drauf. Also nur 5 Siege in dieser Saison eingefahren. Das ist Vereins-Negativrekord. 28 Tore in dieser Saison erzielt. Saison-Minuswert. Übrigens, diese 28 Tore, die hat Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart im Alleingang erzielt. Und nur einmal hat der FC es geschafft, dann tatsächlich auch auswärts zu punkten. Und das Schlimme ist eigentlich an dem, was wir da gestern gesehen haben, es war kein Aufbäumen zu sehen, es war kein Kampf, nicht die Leidenschaft, die es wahrscheinlich dann braucht im Abstiegskampf. Hier haben wir nochmal die Bilder dazu, auch mit den Gegentreffern. Das ist alles andere als das, was die FC-Fans sich erhofft haben. Das haben sie im Nachgang alle auch so deutlich gemacht. Und dann reicht es am Ende auch nicht, um den Klassenerhalt zu sichern. Erschwerend kommt dann jetzt noch hinzu, sie unterliegen ja einer Transfersperre. Das heißt, erst im Winter, wenn diese Strafe endet, dürfen sie auf dem Transfermarkt wieder tätig werden. Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer. Marc Uth hat unter der Woche ja verlängert, egal wie es zu dem Zeitpunkt, wusste man es ja noch nicht sicher, ausgehen würde. Das heißt, auch mit dem Gang jetzt in Liga 2 ist er mit am Start. Aber wir haben ja auch bei anderen großen Clubs schon gesehen, das kann verheerende Auswirkungen haben, wenn man erstmal unten ist im Unterhaus. Tolle Liga, die macht uns sehr, sehr viel Spaß, aber die Clubs, die wollen ja allesamt wieder hoch. Wir haben es gesehen beim HSV, das dauert wirklich lange. 6 Jahre haben sie es jetzt schon nicht geschafft. Auch Schalke und die Hertha, die mit anderen Voraussetzungen runtergegangen sind, haben sie jetzt nicht geschafft, wieder hochzukommen. Also man stellt sich so ein bisschen die Frage, wie lange wird das möglicherweise beim 1. FC Köln dauern? Mich interessiert in der Runde, wie sieht unsere Runde das, wie sehen es die Gäste? Malen sie schwarz oder gibt es Hoffnung für den FC?
Christoph, du bist ja ein Optimist, auch was das Thema 1. FC Köln angeht.
Ja, okay, das Letzte, was bei uns in Köln stirbt, ist die Hoffnung. Die hat Memo hoch. Und als Kölner bist du ja immer...
Ich mach mal 3 Euro für dich rein.
Ja, ja, okay. Ja.
Nee, lass mal. Danke.
Und dieses Borderline-Feeling, also auf Abstieg, ja. Das kennen wir zu Genüge. Und wir hatten dann auch in der zweiten Liga immer volles Haus. Köln, der FC ist ein Teil deines Lebens. Auch wenn es jetzt mal abwärts geht, dann leidest du eben ein paar Tage mit dem FC. Aber diese Sache... Dieser Abstieg ist ja für mich mit Ankündigung.
Der ist nicht gestern in Heidenheim.
Gestern in Heidenheim passiert. Wobei, Entschuldigung, wenn ich sage, lass mal ein Riesenkompliment an Heidenheim hier loswerden als Aufsteiger. Die ja. Sache, wir sagen ja. Glückwunsch, Heidenheim.
Können wir auch gleich noch drüber
reden. Ja, okay, kein Problem. Und guck mal, du musst dich erst mal fragen, wo ist in dieser Fußballführung Fachkompetenz?
Ja, Präsidium, Geschäftsführung. Beim ersten FC Köln, wo ist Fachkompetenz? Ich stelle nur Fragen, Antworten müssen andere geben. Zweitens.
Nee, das ist hier andersrum.
Ja?
Ja, ja, eigentlich soll ich.
Ja, mein
also Stefan und ich. Christoph, ich frage dich mal, wo ist in der Führung Fachkompetenz beim ersten FC Köln?
Die könnte deutlich besser sein. Ja, also. Dann das Zweite. Ich habe natürlich jetzt nicht den Einblick in den gesamten Finanzplan, aber das Sparen als das oberste Ziel auszugeben, das funktioniert nicht. Und ich sagte, ob der FC jetzt, ich nenne einfach mal so Summen, noch 5-7 Millionen mehr Verbindlichkeiten hat, die er auch durch Sponsoren sicherlich absichern kann, aber dadurch von der Leistungsfähigkeit seinen Kader wettbewerbsfähig macht, dann würde ich lieber noch eine etwas höhere Verschuldung, wie es eben auch, notwendig ist, um die Klasse zu halten, eingehen, als mich tot zu sparen. Das ist nämlich kein Gesundsparen, Totsparen. Und der Abstieg, der kostet 40, 50 Millionen, viel mehr, als sie vielleicht vorher hätten investieren können durch Spieler. Und das Nächste ist, auch eben angesprochen, ist ein Novum, diese Transfersperre zu kassieren, wo der FC eben sehr gute Anwälte mit beauftragt hat, die gesagt haben, das gewinnen wir. Und was ist rausgekommen? Die Transfersperre. Das ist für mich ein Unding. Dadurch wurden alle Handlungsfähigkeiten, ich habe eben das mal angesprochen, Mainz konnte in der Winterpause gut nachlegen. Für den FC war überhaupt nichts mehr eigentlich möglich. Die sind da auch in einer sehr, sehr schlechten Position. Und wir können noch einige Dinge mehr erwähnen. Das Beste ist natürlich immer das Stadion, die Stimmung, das Gefühl an Köln. Also
das bleibt,
ich leide da auch mit. Auf der einen Seite freue ich mich über Leverkusen, auf der anderen Seite bin ich traurig über den FC.
Ja, wir wollen mal nach Köln schalten. Unser Kollege Manfred Sedelbauer ist da in Köln am Geißbockheim. Manni, was gab es da heute nach der Rückkehr aus Heidenheim? Hat man sich zusammengesetzt? Hat man schon eine erste Analyse betrieben? Was sind deine Infos?
Ja, hallo in die Runde nach München. Liebe Grüße aus Köln. Ja, um Punkt 10 Uhr haben sich hier die Kölner Verantwortlichen mit der gesamten Mannschaft eingefunden und haben ja so eine Art Krisensitzung abgehalten. Da wurde natürlich die Saison nochmal analysiert. Man hat nochmal zurückgeblickt, was ist schiefgelaufen. Man hat dann auch eine kleine Vorausschau gewagt, auf was kommt es jetzt an. Dann kamen noch ein paar Spieler raus, haben noch Autogramme geschrieben. Haben noch kurz mit den Fans Fotos auch gemacht. Auffällig ist natürlich schon, es wurden auch Trainingspläne und so weiter verteilt. Es wurde auch kein Spieler verabschiedet. Das ist ja auch bemerkenswert. Noch nicht zumindest. Was aber sehr, sehr auffällig dann doch war, ist der Aspekt, dass diese Krisensitzung, es gab ja sehr, sehr viel zu analysieren, schon nach 20 Minuten vorbei war. Also vor 10:30 sind die ersten Spieler schon wieder nach Hause gefahren. Und ich wage es jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass diese Saison vollumfassend analysiert wurde in diesen 20 Minuten.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht möglich, ein solches Jahr in 20 Minuten zu analysieren. Wir haben gehört, es gab auch so ein paar kleine Zwischenfälle zwischen Fans und Spielern. Ist da was dran?
Genau, Farid Alidou kam natürlich noch raus, hat Fotos gemacht, mit den Fans noch kurz gesprochen. Und dann gab es so eine Szene, als dann ein Fan meinte, naja, du wechselst doch eh. Und was dann daraus entstanden ist, das sehen wir uns jetzt mal an.
Wäre auch cool, wenn ihr unnötige Kommentare sein lässt.
Ja, warum? Darf ich das sagen?
Doch, dürft ihr, aber es ist unnötig.
Wenn du absteigst und ein Fan seit über 30 Jahren hier hinrennt, okay, darf man auch seine Meinung sagen, dass ein Spieler, der aufgeliehen ist, wahrscheinlich schlecht sein wird, weil er Erstliga-Niveau hat. Alles du gut. Hast Erstliga-Niveau.
Alles gut, alles gut.
Ja, nicht alles gut.
Dann ist nicht alles gut.
Ja, doch. Dann ist alles gut. Ich habe nur gebeten, zu bleiben. Dann kannst du auch zeigen, dass du es kannst.
Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht.
Ja. Auf jeder seine Meinung sagen.
Also ein bisschen.
Ja, man sah also einen Alidou, der ein bisschen dünnhäutig reagiert hat, sich da auf kleine Scharmützelchen mit den Fans eingelassen hat. Sie haben dann ein bisschen diskutiert, naja, bleib doch nicht. Spar du dir mal lieber die Kommentare, meinte dann Alidou. Was man aber auch dazu sagen muss, kurz danach ist Alidou dann ins Auto gestiegen und dann ist der Fan nochmal zu ihm hin und dann standen die ja noch so circa 10 bis 15 Minuten zusammen, haben nochmal ganz normal gesprochen, ohne die Emotionen. Es gab dann auch ein Handshake und es zeigt schon, schon ein bisschen. Die Situation ist auch am Tag danach natürlich angespannt. Die Nerven liegen ein bisschen blank, aber trotzdem hält man hier weitestgehend zusammen.
Danke, Manni, für die Informationen aus Köln. Grüße an Skysport Keim. Patrick, ich habe jetzt die Bilder auch gerade zum ersten Mal gesehen. Ehrlicherweise, so ein Austausch ist doch noch okay, oder?
Also zu unserer Zeit ist das noch harmlos. Also wenn wir, ich weiß es noch, da war Christoph noch nicht da, haben wir mal in Frankfurt Samstagabend auf den Sack bekommen, da waren am nächsten Tag ein paar Kreuze am Platz. Das war anders, wenn du morgens zum Training gekommen bist. Also das ist da alles wirklich nichts. Und man muss ja sagen, für das der FC so eine katastrophale Saison spielt, sind sie ja wirklich noch, ja, euphorisch ist das falsche Wort, aber zusammen wirklich abgestiegen. Die Fans haben ja permanent gepusht und das war ja auch der Glück. Union-Sieg, Bochum-Sieg. Also ohne diese
Zuschauer. Kam ja von den Rängen hauptsächlich.
Also diese Mannschaft hat nicht sportlich die Qualität, in der Bundesliga zu spielen. Diese Siege in den letzten drei Wochen, das war wirklich eine pure Energieleistung von den Fans. Und das war überhaupt die einzige Chance, die sie hatten. Und jetzt kommt der große Unterschied, wenn du halt nichts mehr zu gewinnen hast, so ist es halt im Fußball, dann ziehst du solche Spiele und auf einmal verändert sich im 33. Spieltag alles und auf einmal kannst du in Heidenheim doch nochmal eine Messlatte setzen mit einem Sieg und dann kommt die wahre Qualität der Spieler eben hin und das reicht dann eben nicht und deshalb geht der Verein auch dann leider, das tut wirklich weh, ich bin dort groß geworden, zu Recht zum 7. Mal in die zweite Liga.
Und wir sind, Carlo, Entschuldigung, aber wir sind damit bei Heidenheim. Das ist ja unglaublich. Also die allermeisten Fußballfans in Deutschland haben gesagt, ja, das ist mit Darmstadt 98 der zweite logische Absteiger. Und dann spielen die so ein Jahr. Und wenn es jetzt gut läuft, Katharina, dann spielen die Conference League. Dann
unfassbar.
Sind die international dabei. Unglaublich. Ja.
Wahnsinn. Und das, was du gerade gesagt hast, das hat Jan-Niklas Beste gestern auch nochmal aufgegriffen. Sagte übrigens, schöne Grüße gehen raus an alle, die das vor der Saison gesagt haben, dass Heidenheim und Darmstadt Absteiger Nummer 1 und 2 sind. Also da konnte sich dieses Grinsen an dieser Stelle dann natürlich nicht unterdrücken bzw. vermeiden. Also sie haben gewonnen mit 4:1 gegen Köln. Das war nicht nur der höchste Bundesliga-Sieg, den sie eingefahren haben, sondern auch der krönende Abschluss einer unfassbaren Bundesliga-Saison, die sie hingelegt haben. Rang 8. Das könnte unter Umständen tatsächlich auch noch für Europa reichen. Nämlich dann, wenn Leverkusen gegen Kaiserslautern DFB-Pokalsieger würde. Dann haben wir nämlich noch einen Platz mehr in Europa. Hier haben wir nochmal die Tabelle, um uns das Ganze anzuschauen. Das ist insgesamt ja sowieso eine unfassbare Saison beziehungsweise ein Vorausblick auf das, was uns europatechnisch in der kommenden Saison erwarten wird. Richtig, richtig schön. Und wie gesagt, es könnte tatsächlich dafür reichen. Jetzt frage ich mal in die Runde. Stuttgart als Vizemeister, der vergangene Saison noch Relegation gespielt hat in der Königsklasse, oder Heidenheim, letztes Jahr noch Liga 2 und jetzt möglicherweise auch in Europa vertreten. Was ist eigentlich krasser?
Christoph, was ist die größere Leistung, wenn man so will?
Also ich freue mich natürlich für Heidenheim, wenn die international spielen. Aber für den deutschen Fußball, muss ich sagen, ist das nicht so gut. Also für mich persönlich muss ich sagen, du hast drei Vereine, die sind wirklich top internationalen Niveau und dann reißt es eigentlich ein bisschen ab, wenn du mit 42 Punkten international spielst. Früher haben wir mal gesagt, 40 Punkte brauchst du zum Klassenerhalt. Da hat überhaupt keiner dran gedacht, dass wir mal international spielen. Und heute bist du mit dabei. Nochmal, es freut mich für Heidenheim, wenn die so internationale Spiele da haben. Aber ich finde, der Fußball hört sich natürlich toll an, die ganzen deutschen Mannschaften, die vertreten sind. Aber für mich geht das Niveau immer mehr runter, leider.
Ich nehme an, dass du das ähnlich siehst, Carlo, oder bist du da ein bisschen anders unterwegs?
Ja, dass das mittlerweile inflationär wird, das ist klar. Und wenn wir jetzt dann die neue Champions League-Reform, die wir jetzt nicht diskutieren
müssen,
sehen, dann werden wir da eine neue Überraschung erleben. Aber ich finde, Heidenheim, Leverkusen zuerst und Stuttgart sind natürlich schon die drei Vereine, wo man, finde ich, fast vom Fußballmärchen sprechen kann. Also besser kann es ja nicht sein und darum so eine kleine Stadt und was da los ist, ein Trainer, der für Kontinuität steht und auch Spieler, wo man den Eindruck hat, die tun alles. Und ich wollte noch kurz eins anmerken, diese Geschichte mit den Kölner Spielern da gerade, das ist für mich ein Grundproblem. die Spieler, die gehen dann. Ich bin gespannt, wie viele von denen, die gestern ins Mikrofon hineingeweint haben, im nächsten Jahr noch da sind. Und ich finde, da muss der Fußball, es geht natürlich nicht, aber ich würde sagen, ein Spieler, der mit einem Verein absteigt, der müsste zur halben Gage oder wie viel auch immer, ein Jahr, wenn der Verein es will, ist arbeitsrechtlich nicht durchsetzbar, ja, wenn der Verein das will, müsste der ein Jahr bleiben. In der zweiten Liga, um den ganzen Schlamassel, den sie ja mit zu verantworten haben, wieder trocken zu legen.
Aber wenn wir mal nehmen, was Köln für Möglichkeiten hat, was für ein Potenzial da ist, was die für ein Stadion haben, was für ein Umfeld, was für eine Tradition und dann vergleichen, wie Heidenheim offensichtlich wesentlich besser arbeitet, da müssen doch diese ganzen Traditionsvereine auch in der zweiten Liga, die müssen sich doch fast schon genieren, ja, oder?
Heidenheim wusste von Anfang an, wir können in dieser Liga nur bestehen im Kollektiv, wenn wirklich alle zusammenhalten, vielleicht auch mal in einer schwierigen Phase. Und das haben die Jungs gemacht. Also es war immer eine Einheit, ne? Und das sah ja auch nach Fußball aus. Es sah ja nicht auf Glück aufgebaut oder wie auch immer. Und wir wollen hier nur unser eigenes Tor verteidigen, sondern die waren frech, die waren mutig, so wie Stuttgart auf einem anderen Level. Fand ich Heidenheim auch sehr, sehr mutig. Haben gegen Bayern München zu Hause gewonnen, hatten viele Highlights in diesem Jahr. Und da sieht man mal wirklich, wenn du auch nicht diese Top-Qualität oder große Qualität hast im Kollektiv, kannst du was Großes erreichen. Es gibt genügend Beispiele im internationalen Fußball, auch im nationalen Fußball. Aber das noch krasser finde ich wirklich, um auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, VfB Stuttgart. Mhm. Die kommen aus der Relegation, werden Vizemeister, stehen vor Bayern München, vertreten uns in der Champions League mit einem Fußball jede Woche. Und ich habe die fast jede Woche hier abgefeiert. Wie sie Fußball gespielt haben, das war wirklich allererste Sahne, muss ich wirklich sagen. Und Sie können stolz sein, dass Sie uns vertreten in der Champions League. Und ich werde mir das natürlich dann nächstes Jahr in Ruhe angucken. Aber ich glaube, das ist ja auch der Fußball, der uns so begeistert. Von Mannschaften, wo du eher denkst, oh, Stuttgart, letztes Jahr Relegation, wieder gegen den Abstieg. Nein, Vizemeister geworden. Heidenheim, ach, weg, zweite Liga, sofort Abstieg. Und was machen sie? Sie begeistern die Bundesliga. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, also ich schaue sowas gerne. Aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch, wenn wir schon mal dabei sind, eine Mannschaft wie Werder Bremen, ja, die Füllkrug verloren haben, ja, wo gesagt wurde auch, oh, die werden auch gegen den Abstieg. Und die haben auch wirklich eine tolle Saison gespielt. Nicht so toll, leider mein alter Verein Borussia Mönchengladbach, weil jetzt werde ich alle Vereine durchnehmen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit der Pause.
Ja.
Wenn du da die Entwicklung siehst, das geht natürlich komplett in die falsche Richtung. Also wenn du als Kollektiv funktionierst, bist du in der Lage, auch etwas Großes zu erreichen.
Und wenn wir beim VfB Stuttgart vielleicht nochmal bleiben, dann sieht man auch, das ist doch gleich, dann sieht man natürlich auch an der Anzahl der nominierten Spieler für den Kader von Julian Nagelsmann für die EM, ja, dass der VfB eine tolle Saison gespielt hat und dementsprechend sind da jede Menge drin. Wir sprechen gleich nach ein paar Hinweisen von unserem Sportgart-Partner über die Nationalmannschaft, über den Kader, auch wahrscheinlich über die Art und Weise der Verkündung. Bleibt also sehr interessant im Stahlwerk Doppelpass. Jetzt aber erstmal Hinweise von unserem Sportwettpartner. Zurück bei uns in der Runde, wo immer noch engagiert diskutiert wird über die Situation in der Fußball-Bundesliga. Aber natürlich geht der Blick jetzt voraus, Europa-League-Finale und dann DFB-Pokalfinale. Und dann wird es
Champions-League-Finale
gibt es auch noch. Und dann geht es Richtung EM. Und da hat Julian Nagelsmann jetzt seinen Kader verkündet, seinen vorläufigen Kader. Ein Spieler muss noch gestrichen werden. Und wie das gemacht wurde, hat durchaus Diskussionen hervorgerufen. So schaut's aus.
Da hat sich der DFB ja mal was ganz Leckeres einfallen lassen. Eine EM-Nominierung häppchenweise.
Scheibchenweise.
Das ist doch das Gleiche. Sonst noch was?
Das war eine tolle Idee mit vielen tollen Menschen und vielen tollen Beiträgen.
Ganz toll. Und übrigens, Eigenlob stinkt. So schaut's aus.
Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Unter uns, die Idee war wirklich gut, sogar sehr gut. Und es weht definitiv beim DFB ein frischerer Wind. Aber man muss vorsichtig sein mit Lob. Die werden sonst nämlich schnell überheblich. So schaut's aus. Die meisten Nominierten kannte man zwar schon, aber eben nicht alle.
Und das ist Alexander
Pavlovic.
Kai, du bist dabei.
Robin.
Maxi Bayer.
Maximilian Mittelstädt.
Lieber Schamal, von der alten Nummer 10 zur neuen Nummer 10. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung.
Und selbst Uli Hoeneß ist ja inzwischen ein Riesenfan von Toni Kroos.
Toni Kroos hat jetzt hoffentlich ganz oft 90 Minuten Zeit, dafür zu sorgen, dass ihm hinterher vernünftige Fragen gestellt werden.
Ich fang gleich mal an. Na Toni, wie viele Querpässe hast du denn heute gespielt? So schaut's aus.
Mit dabei ist...
Pech für manche Beteiligten. Nicht alle Verkündigungen der letzten Woche waren am Ende auch echt. Mats Hummels ist nämlich nicht dabei. Es könnte daran liegen,
dass jeder Spieler so seinen Charakter hat, seine Wesenszüge hat.
Und den Charakter von Hummels hält Nagelsmann möglicherweise für ein Risiko.
Was eben diese Punkte Stimmung, Arbeitsklima, Umgang miteinander, Umgang auch mit dem Staff und so weiter zu tun hat.
Kann alles sein, aber Hummels hat sein Team ins Champions League-Finale geköpft und dabei auch noch den besten Stürmer der Welt abgekocht. Mehr Topform geht eigentlich nicht. So schaut's aus. Thomas Müller hat aktuell nicht die Topform von Hummels, ist aber dabei, weil er erstens in eigener Sache noch bessere Videos als der DFB macht und zweitens in Sachen gute Laune und Teamspirit einfach unersetzbar ist.
Wirklich eine geniale Idee.
So schaut's aus. Wer ist eigentlich sonst noch so am Start?
Leroy Sané.
Ein Künstler, der sich manchmal verkünstelt.
Ilkay Gündogan, unser Kapitän für die EM.
Manuel Neuer, du bist natürlich dabei.
Alexander Nübel.
Marc-André.
Olli Baumann.
Super Truppe. Könnte von mir sein.
Auf jeden Fall eine Truppe, die Appetit auf die EM macht und bei der man auch fast jeden Spieler kennt.
Na, kennst du den Herr?
Ja.
Wer ist denn das?
Na, das bist du.
Das bin ich.
So schaut's aus.
Hat euch das gefallen, wie die das gemacht haben? Christoph, wie fandst du das, diese neue, diese andere, diese frischere Art der Kadernominierung?
Ja, Werbung heißt ja auch Aufmerksamkeit erzeugen und Aufmerksamkeit hat man reichlich erzeugt, positiv wie negativ, also auch Widerspruch. Ich fand, das war mal eine erfrischende Sache. Überraschend, wir sind es nicht so gewöhnt aus der Vergangenheit heraus, aber hinterher hat der Julian das ja dann nochmal zusammengefasst und hat seinen Kader vorgestellt und auch erklärt und dann war das wieder hochprofessionell. Insofern eine Mischung zwischen ein bisschen witzig, unterhaltsam und hochprofessionell.
Also wir haben den DFB, wie ich auch finde, in großen Teilen zu Recht über Jahre für seine Fanferne und teils abgehoben und arrogante die Mannschaftart irgendwie kritisiert. Und da finde ich, ziemt es sich jetzt, dass man das auch mal lobt. Genau, das haben sie geschafft. Eine Woche Aufmerksamkeit vor einer Heim-EM. Mir ist das Thema lieber Oma Lotti, liest mir auf der Torte den nächsten Spieler vor, als dass ich auf die Zugspitze fahren muss, wo mir dann da oben irgendwie erklärt wird, wie wir die Welt erobern. Also ich finde, man muss sie auch mal loben. Ob das in allen Nuancen da so richtig war, so what? Wir sind in die jungen Social-Media-Kanäle damit gegangen und so weiter und so fort. Und ich finde, da muss man sie auch mal dafür loben. Also was ist denn passiert? Nichts. Wir sind einfach innovativ, haben wir versucht zu sein beim DFB.
Aber dass man es gleich als identifikationsstiftend interpretieren muss, finde ich dann doch schon leicht übertrieben.
Warum
also mit
das
der Oma Lotti werden wir die Identifikation mit der Nationalmannschaft nicht erhöhen.
Ja, aber Oma Lotti auch ist doch auch Fußball. Oma Lotti ist genauso Fußballfan wie der Bagger oder der Döner verkauft.
Aber glaubst du, dass jetzt dann die große Identifikation damit ausbricht in Deutschland?
Ja, aber nee, der Fußball, wir haben vorhin darüber diskutiert, vor der Sendung, wem gehört der Fußball? Ne, haben wir darüber diskutiert.
Ja, klar.
So, der gehört doch uns allen.
Auch
und der gehört auch Oma Lotti. Also warum muss ich den auf der Zugspitze da oben?
Um Gottes Willen, ich bin Opa, also ich habe nichts gegen die Oma.
Ja, siehst du.
Damit das immer klar ist, Christoph, da sind wir ja beide in einem Boot. Aber dass das dann gar immer so hochgejatzt wird und überinterpretiert.
Aber wo ist das denn hochgejatzt? Ich fand FIFA.
Ja, ich habe gehört, dass damit die Identifikation im ganzen Land.
Ja, natürlich redet man die Aktion jetzt selber gut.
Also ich weiß nicht, ob jetzt die ganzen Leute hier jeden Tag gelauert haben, hoppla, wer kommt jetzt? Kommt
ja,
der
muss
Opa
Karl
oder der Opa Christoph?
Aber dein Kollege, der da immer die Briefe schreibt, der war anderer Meinung, oder?
Ja, Franz Josef Wagner
das ist gesagt, Fußball ist kein Witz.
Ja. Also auf gar keinen Fall darf man da Witze machen.
Absolut, muss ja jeder für sich selber beurteilen. Wir leben in einer Demokratie, jeder kann, du empfindest das so, Franz Josef hat irgendwie Schmerzen im Zeh, wenn er das aussieht. Ich finde es, ich breche jetzt nicht in Jubelstimme aus, aber ich bin gefragt worden, fand ich es gut oder nicht. Ich fand es erfrischend, ich fand was anderes. Und,
aber Carlo, ich kann dir nur sagen, mein Gefühl, was ich so mitkriege aus der Bevölkerung, bei der EM geht hier richtig die Euphorie ab. Das ist alles so richtig Dampf jetzt auf dem Kessel. Also da ist viel an, natürlich auch durch die beiden Länderspiele Frankreich und Holland, an Zuversicht, an Vertrauen.
Würde ich dir nicht widersprechen, das wird kommen, da bin ich sicher.
Also, wir brauchen noch nicht immer die Bremse.
Wie ich das fand, es war in Ordnung, aber jetzt nächste Thema.
Was? Also,
ja. Pass auf jetzt. Ja, das war mir schon klar. So schnell lasse ich dich da nicht raus.
Nee, dich lasse ich sowieso raus. Ja. Aber ich finde einfach, dass du bist wirklich ein sehr, sehr guter Experte.
Ja.
Das muss ich sagen.
Dankeschön.
Und das meine ich auch so.
Ja, das ist nicht.
Aber du solltest dich aus der Gestaltung der Sendung raushalten.
Aus der Gestaltung? Ja.
Wann welches Thema drankommt?
Ja, aber
deine
wir sind,
Aufgabe.
Aber wir sind schon 14 Minuten hinten.
Nee, haben schon wieder was eingeholt.
Haben wir was eingeholt.
Ja, ja.
Daran denke ich ja.
Sag mal, jetzt ja, guck, waren diese Geschichten ja teilweise sehr, sehr lustig. Manche fand ich so, kann man auch drüber diskutieren. Also zum Beispiel Toni Kroos wurde verkündet im Podcast von Toni Kroos. Wie fandst du das?
Also die Idee finde ich cool. Womit ich ein Problem habe, ist halt immer, wenn du einen 26er Kader hast und 18 werden vorgestellt. Warum nicht alle? Und ich habe das ja selbst miterlebt. Ich war 2008 bei der Euro im erweiterten Kader. Wir waren 26 Spieler, 23 durften mit. Und als wir in Frankfurt ankommen, am ersten Tag wirst du angekleidet immer.
Ja, ja.
Ich hatte Koffer Nummer 24, Marien 25, Jones 26. Und zwei Wochen später saßen wir drei auf dem Flieger wieder. Aber hatte nichts zu bedeuten. Also war einfach nur so. Also nur mal so viel zu der Sache.
Und ich muss mich korrigieren, er hat ja nicht sich selbst verkündet, sondern andere haben sich verkündet. Aber
ich bin halt der Festmann, ich finde Omolotti super. Aber dann sollten das halt 26 Omolottis machen, oder die für den Fußball zahlen und nicht, die unseren Job so besonders machen und nicht noch ein Mitspieler, der seinen eigenen Mitspieler nominiert. Das finde ich, gehört einfach nicht da rein. Das ist dann indirekte Werbung, finde ich einfach. Das sollten dann die Fans tun.
War,
und dann ist es cool.
Es war eine gute, eine logische Fortsetzung dessen, dass Toni Kroos sein Comeback im Februar auch über den Podcast bekannt gegeben hat.
Aber es gibt keinen Spieler, der wichtiger ist als die Mannschaft.
Ja, aber Leute, in Details haben die haben das erste Mal gemacht. Natürlich machen die da auch vielleicht nicht alles genau stringent und richtig. Wenn was zu kritisieren ist, dann, ich hätte gerne gewusst, wie sich Mats Hummels bei der ersten Nominierung von Schlotterbeck gefühlt hat, weil spätestens da wusste er nämlich, ich bin nicht dabei. Und ich glaube, den Anruf hatte er da, glaube ich, noch nicht.
Und ehrlicherweise, was natürlich noch ein bisschen wichtiger ist als die Art und Weise, ist die Bewertung, ob das dann die richtigen Spieler sind, ob das alles so sein muss, ob da manche vielleicht hätten reingemusst, Hummels, Goretzka, die zuletzt in Topform waren. Das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir laden Sie weiter herzlich ein, hier dabei zu sein beim Stahlwerk Doppelpass auf Sport 1. Wir haben jetzt ein bisschen geredet über die Nationalmannschaft, die Art und Weise der Verkündung. Ich habe gerade gesagt, wichtiger ist ja noch, hat er die richtigen Spieler jetzt nominiert. Carlo, bist du der Meinung, Hummels und auch Goretzka hätten mitgemusst? Oder?
Ja.
Warum?
Ja, weil beide gute Spieler sind, weil sie eine sehr starke Rückrunde gespielt haben. Okay, sehr stark ist vielleicht bei Goretzka leicht übertrieben, aber er hat gute Spiele gemacht. Und er hat auch gesagt, dass er jede Rolle, die ihm verabreicht wird vom Cheftrainer, annehmen wird. Und ich habe den Goretzka auch in der Münchner kennenlernen dürfen. Das Bild, das da über diesen Spieler entsteht, charakterlich, das finde ich, das geht überhaupt nicht. Der ist ein sehr ambitionierter Spieler und ich finde auch Spieler gut, die halt dann mal die Flappe runterhängen lassen, wenn sie nicht in der ersten Mannschaft sind. Und wenn man ihm vorher sagt, es geht nur so, dann glaube ich, hätte er es akzeptiert. Und bei Hummels, da ist es ja auch erzählt worden, dass der in dieses Spielsystem mit hoch attackieren und so weiter nicht passt. Hummels wäre für mich auch ein Backup gewesen. Und einen Hummels hat man auch in den großen Spielen gesehen. Er war gegen Paris, wie in der Einspielung zu sehen war, super. Und er war gegen Leverkusen stark, er war gegen München stark. Der hat eine wirklich gute Rückrunde gespielt. Und den Hummels hätte ich doch gebraucht, wenn es gegen Italien oder England im Halbfinale in der 90. oder in der 80. Minute 1-0 für Deutschland steht und ich muss den Laden hinten dicht machen. Dafür hätte ich einen Hummel gebraucht, finde ich. Und der zur Not. Und Und zur Not hat er vorne vielleicht, wenn es 0-1 steht, hat er auch Kopfballtore in der Champions League gemacht. Und Goretzka genauso, der hat eine gute Quote auch in der Nationalmannschaft. Ich finde, der hat Dynamik, der Junge, der ist im Kopfball stark, der kann schießen. Und warum der jetzt da so runterfällt und dieses Image bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte beide mitgenommen, weil die von hinten nach Druck gemacht hätten. Und noch eins, eine Gruppe, die stark ist, die hat ja auch Führungsfiguren, Sie, Stefan Effenberg, der hat in München mit Oliver Kahn und so weiter den Laden auch kontrolliert. Und wenn dann ein oder zwei vielleicht mal mucken, ich glaube, das hat man hingekriegt. Und für mich spricht das nicht für die Autorität des Trainers oder für sein Gefühl, dass er Autorität hat, wenn er sagt, ich brauche lauter 27 beste Freunde müsste sein.
Ja, aber Widerspruch. Ja, also jede Menge Widerspruch. Also, Carlo widerspricht sich doch selber.
Oh.
Der bringt den Pavlovic und Goretzka sitzt in Madrid auf der Bank. Also wenn er dieser Riesenspieler mit Riesenleistung ist, warum ist er nicht in der Mannschaft drin? Und es gibt viele Dinge in der Nationalmannschaft, wo eben auch, nehmen wir wieder dieses übergeordnete Wort, Teamgeist, Sozialverhalten und dergleichen, eine wichtige Komponente darstellt. Wir sagen als Trainer mal wieder, du musst nicht unbedingt die besten Spieler nominieren, wobei wir natürlich durch diese Spiele der Champions League gesehen haben, wie toll Mats Hummels drauf ist. Dich auch sehr schätze und ich spreche auch lieber wie du im positiven Sinne, warum ein Spieler spielen muss, weil ich schätze beide Spieler auch sehr positiv ein. Aber ich hätte sie auch nicht nominiert. Da bin ich voll auf der Seite von Julian Nagelsmann. Und diese Gespräche zu führen, diese Entscheidungen zu treffen, ist schwieriger, als zu sagen, den nehme ich jetzt mit. Das wäre einfacher gewesen, weil du hast eben auch die Klatsche auf deiner Seite mit Hummels gehabt, weil wir haben die Bilder von Hummels alle präsent. Trotzdem muss ich sagen, Kompliment an Julian Nagelsmann, dass er diese Größe besitzt, diese Entscheidung so durchzuziehen. Also von meiner Seite aus.
Und Stefan, ich weiß, weil ich deine T-Online-These schon gelesen habe, dass du es eigentlich ähnlich siehst. Du hast da gesagt in deiner These, die Nicht-Nominierung von Hummels und Goretzka ist für beide bitter, richtig, aber für die DFB-Elf perspektivisch richtig und nachvollziehbar. Kannst du es ein bisschen erläutern? Bist du da bei Christoph oder was sind deine Beweggründe zu sagen, also auch bei dir wären sie nicht dabei gewesen, Hummels und Goretzka?
Ja, also bei Goretzka, das hat Christoph ja schon logisch erklärt. Also wenn du im Champions League Halbfinale nicht in der Startelf stehst, zum Ende einer Saison, wo es wirklich dann drauf ankommt, dann ist das schon mal ein Zeichen. Und das ist dann auch ein logischer Schritt von Nagelsmann zu sagen, ich setze auf andere bei dem Innenverteidiger Mats Hummels. Natürlich hat er toll gespielt, keine Frage, aber wir haben zwei Gesetzte. Und der eine ist Rüdiger und der andere ist Tah, der übrigens die beste Entwicklung in meinen Augen gemacht hat von allen Feldspielern in dieser Saison. Dann hast du ein Backup mit Waldemar Anton.
Nico Schlotterbeck.
Völlig verdient, Schlotterbeck auch logisch, weil konstant gute Leistung auf hohem Niveau. Auch das ist logisch. Und du hast noch einen Robin Koch.
Den brauchst du unbedingt.
So, aber du brauchst jetzt keine 7 oder 8. Nein, darüber können wir reden. Aber du brauchst keine 6 oder 7 oder 8 Innenverteidiger. Also das ist ja auch logisch. Und von daher, wenn du 2 Gesetzte hast und 2 Backups, sogar vielleicht 3, dann braucht man keinen Mats Hummels. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Dann wird viel gesagt, Leistungsprinzip. Ja, aber die anderen haben ja auch das Leistungsprinzip erfüllt. Im vollsten Umfang und auf allerhöchstem Niveau. Das ist meine persönliche Meinung.
Bei Hummels muss man ja einmal vorweg schicken, dass ihn eigentlich schon fast seine ganze Karriere begleiten ihn ja die Kritiken, dass er hüftsteif und langsam ist, was weiß ich, wie Friedrich Merz beim Klammertanz auf dem CDU-Parteitag. So, aber genauso ist er schon Weltmeister geworden 2014. Ja, wir haben gesagt, als Schildkröte Weltmeister geworden. So, das ist 10 Jahre her. Nimmt man seine Leistungen der letzten Monate, hätte er dabei sein müssen. Ohne Wenn und Aber, meiner Meinung nach. Das Problem, und deswegen hat Nagelsmann, glaube ich, auch richtig entschieden, und deswegen überlegen sie auch in Dortmund, ob es weitergeht mit Hummels oder nicht, ist sein Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, dass er manchmal so eine, fehlende Impulskontrolle hat.
einfach überehrgeizig ist und sich nicht, sag ich mal, mit dem begnügt, was er nämlich sehr gut sein könnte. Künftig ein Mentor für junge Talente, die er an der Hand nimmt und 5, 6 Spiele nochmal macht, wenn er reingeworfen wird. Sondern, dass er halt einfach mit dem Kopf durch die Wand geht. Auch junge Spieler, wie zuletzt passiert beim Spiel gegen VfB, wie den Duranville, dann einfach gnadenlos kritisiert, öffentlich in der Kabine, sonst wo. Und das ist das Problem, was, glaube ich, Nagelsmann hat, dass er ihm nicht zugetraut hat, dass er auf der Bank ruhig bleibt, so ein ganzes Turnier lang. Und das ist auch so ein bisschen der Kipppunkt in Dortmund, wo sie jetzt überlegen.
Darf ein Weltmeister...
Lass mich eben kurz sagen, mit seiner Leistung und auch mit seinem Preis, den er mittlerweile nur noch hat, 5, 6 Millionen Marker verdienen, ist er eigentlich, musst du ihn noch ein weiteres Jahr, musst du ihn eigentlich beschäftigen. Aber Sie sehen natürlich auch das Problem, dass er nicht mehr so oft vielleicht in der Startelf steht. Und dann, was passiert dann? Ne? Und das ist, glaube ich, das ist das Problem mit Mats Hummels. Und von daher, ich kann
mal genickt. Ja, ist super spannend, das Thema. Also wir reden von der Position 5 als IV.
Genau.
Also das ist sportlich nicht die wichtigste Position in diesem Kader. Robin Koch hat eine solide Saison gespielt. Aber wir reden von Mats Hummels, der wirklich eine sehr gute Rückrunde gespielt hat. Warum? Der Spielstil von Borussia Dortmund hat sich verändert. Sie sind mehr auf eine Grundordnung gegangen, defensiver. Das heißt, die Schwächen von Mats sind nicht mehr zu tragen gekommen. Und jetzt frage ich mich aber, also ein Oli Kahn kann sich 2006 auf die Bank setzen. Das muss doch in einem Gespräch mit Mats Hummels möglich sein, ihm zu erklären, du hast die besten Stürmer der Welt verteidigt. Haaland, Mbappé, Messi, Ronaldo, du hast sie alle gehabt. Traust du dir zu, den 4 Jungs, die vor dir sind, mit das auf den Weg zu geben und sie besser zu machen? Dass Mats Hummels mitentscheiden kann. Und ich glaube, dass Mats Hummels, der ist clever genug, der ist gut genug, um zu sagen, weißt du was, Julian, ich bin dabei und ich mache mit. Und das ist der richtige Weg. Deshalb glaube ich, wäre Mats richtig gewesen.
Aber sehr, offensichtlich traut Nagelsmann ihm das ja nicht zu. Ne? So. Und in Dortmund hat, weil er halt auch meinungsstark ist und weil er auch, er hat was im Kopf, ist ja klar, der Junge, ne? Hat er sich halt auch mit Terzic immer wieder über Kreuz gelegt. So. Und da entstehen halt Spannungsfelder. Und in der Nationalmannschaft ist er halt nur Nummer 4 oder Nummer 5. Und das ist einfach ein Risiko, glaube ich. Jetzt kannst du sagen, ein ganz starker Trainer sagt, aber den nehme ich extra mit, damit es auch mal Reibung gibt hier, damit es auch mal scheppert. Das sind aber zwei Philosophien. Der eine will Harmonie und der andere...
Und wir werden erst beim Turnier oder danach wissen, ob das alles richtig war, ob alle Entscheidungen, die Julian Nagelsmann jetzt gefällt hat, richtig waren. Wir kommen gleich zu ein paar emotionalen Abschieden, die es gab an diesem letzten Bundesligaspieltag. Und Katharina, du hast einen Überraschungsgast, der aber so überraschend gar nicht ist, weil wir ihn schon ein paar Mal im Zwischenschnitt gesehen haben. Heribert Bruchhagen nämlich.
Hallo. Heribert Bruchhagen, einen schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind heute.
Ja, gerne, gerne.
Ich glaube, Flo hatte es, guck mal, Mensch, da hinten noch gleich ein Fanclub mit dabei. Ja. Hatte es vorhin schon gesagt, hohen und fachkundigen Besuch heute. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Ja, gerne.
Und eben gerade auch angeschnitten, dass wir ein bisschen über besondere Momente, emotionale Abschiede am gestrigen Tag sprechen wollen. Ja. Sie waren circa 13 Jahre Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt. Entsprechend werden Sie bestimmt auch genau hingeschaut haben, als es um Sebastian Rode und Makoto Hasebe ging. Denn diese beiden Routiniers, wir haben da die emotionalen Bilder nochmal mit Tränen in den Augen beim Seppel, wie er liebevoll genannt wird von den Fans. Das sind die Momente. Was sind das für Spieler, was sind das für Menschen, die die Eintracht da jetzt gehen lässt?
Also ich war gestern im Stadion und es war eine hochemotionale Veranstaltung. Verabschiedungen von Spielern hat es viele gegeben und überall gegeben. Aber diese Spieler haben wirklich einen besonderen Charakter ausgezeichnet. Sie waren bodenständig, sie waren Profis durch und durch. Und jeder der Zuschauer hat in den 10 Jahren, die Makoto da war, ich habe ihn selbst holen dürfen mit Bruno Hübner zusammen. Christoph war dabei, als wir Seppel Rode in die Mannschaft als 19-Jährigen mit 62 Kilo wiegend geführt haben. Es waren wirklich tolle Jahre und das spüren die Menschen und die Zuschauer. Und die Stimmung gestern war unvergleichlich. Es war ein Abschied, wie man ihn selten gesehen hat.
Hätten Sie damals gedacht, Sie haben es gerade gesagt, Makoto Hasebe selbst geholt, als Sie den geholt haben, dass der mit 40 tatsächlich noch auf dem Platz stehen würde?
Ja, der war damals 30 und es war nicht so einfach. Der Manager Bruno Hübner hat ihn vorgeschlagen und skeptisch, wie ich nun mal immer bin, habe ich gesagt, Mensch, meinst du denn, dass das eine richtige Entscheidung ist? Dann hat der Manager gesagt, ja, das ist eine richtige Entscheidung und dann haben wir das gemacht. Und er stellte sich als Vollprofi heraus und Rode, ja, der war 19 Jahre alt, kam von Offenbach aus der Jugend. es war sicherlich die Zögerli Hölzenbein, unser Chef-Scout, hat gesagt, den musst du holen. Und damals war alles noch sehr schmal aufgestellt. Die war ich in Personalunion Manager und Vorstandsvorsitzender. Und in den Gesprächen, wie er mir gegenüber saß, denke ich, oh, 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 ein bisschen sah aus wie ein Messdiener. Ich hatte also ein bisschen Skepsis. Aber Christoph hat ihn dann sofort an den Ohren gezogen und hat ihn zum Stammspieler gemacht. Ja? Und Rode hat eine tolle Karriere hingelegt.
Ja. Haben Sie beide. Ja. Absolut. Herr Bruchhang, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für Ihren Besuch heute.
Ja, gerne.
Wir gucken aber sehr gerne auch noch auf ein paar andere Legenden, die sich gestern verabschiedet haben. Gerne zusammen, wenn Sie möchten, dürfen Sie sich schon wieder setzen. Und zwar beispielsweise im Signal Iduna Park. Da ist auch eine Legende verabschiedet worden. Marco Reus. Und hier sehen wir nochmal emotionale Bilder. 12 Jahre, die jetzt in den Geschichtsbüchern stehen. Und ja, hier hinten wird auch nochmal applaudiert. Er hat gesagt, es war der perfekte Abschied für ihn. Er selbst hat sich ja nochmal mit einem Tor und einer Vorlage jetzt verabschiedet von seinen Fans. Und zum Dank an den Support auch nochmal eine Runde gegeben. Keine kleine, sondern eine relativ große. Wir sehen es hier, ich ziehe das mal ein bisschen. Ah, man kann es nicht runterziehen. Hier sieht man es, glaube ich, besser, ne? Das Abschiedsbier geht auf mich, euer Marco. Also es wird kolportiert, dass dieses Abschiedsbier jetzt nicht nur 3,50 Euro gekostet haben soll, sondern zwischen 100.000 und vielleicht, weiß ich nicht, 120.000, 130.000 war jetzt zu lesen. Wer weiß, auf jeden Fall hat er da wirklich sich das was kosten lassen. Diesen besonderen Abschied, diesen besonderen Tag wollte er so also abrunden. Und Christian Streich, auch auf den hat gestern ganz Fußball-Deutschland geblickt. An der Alten Försterei hat er sich verabschiedet. Ein Charakterkopf der Bundesliga, ein Mann, der immer wieder ehrliche und offene Worte gefunden hat. Das schätzten nicht nur seine Spieler an ihm, sondern ich glaube, wir alle, auch diejenigen, die Interviews mit ihm führen durften, genauso wie alle Zuschauer. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, was machen wir denn jetzt eigentlich ohne Christian Streich? Oder sehen wir den vielleicht doch nochmal in anderer Funktion oder vielleicht doch nochmal in der Bundesliga? Was glaubt ihr in der Runde? Wie geht's weiter mit einem großen Trainer wie Christian Streich?
Ja, das wollen wir gleich besprechen, aber erst nach der Pause, die jetzt kommt, kann es das gewesen sein für Christian Streich oder reicht ihm ein Jahr vielleicht, um die Akkus wieder aufzuladen? Und wie geht das weiter bei Marco Reus? Wo wird er in Zukunft seine Stiefel schnüren? In Dortmund nicht mehr. Über diese zwei prägenden Figuren der Fußball-Bundesliga sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns in der Runde. Also bis gleich. Wir haben gerade emotionale Bilder gesehen von Abschieden. Christian Streich, die vierten Offiziellen sind glücklich, dass er aufhört, aber der Rest, die Fußballfans in Deutschland, sind traurig. Glaubst du, es ist ein endgültiger Abschied von ihm an der Seitenlinie oder siehst du ihn in Zukunft noch irgendwo arbeiten?
Ich kenne ihn persönlich nicht gut genug, um das genau zu beurteilen, aber er hat aus meiner Sicht heraus der Bundesliga gut getan, weil er auch mal über den Tellerrand des Fußballs hinausgeblickt hat und andere Themen mit einbezogen hat. Also ich fand, das war ein belebendes Element und ich habe ihn gerne gehört und gesehen, im Gegensatz zu den Schiedsrichtern.
Genau. Die mussten leiden. Und gefreut habe ich mich, dass Marco Reus so einen schönen sportlich und aber auch emotionalen Abschied gekriegt hat in Dortmund. Was glaubst du, wo führt sein Weg hin? In die USA oder nach Saudi-Arabien? Oder?
Also in Dortmund sagen sie scherzhaft immer, weil er so eine hohe Verbundenheit mit Dortmund hat, dass er schon einen Bochum-Heimweg kriegen würde. So, ich glaube nicht, dass er in der Bundesliga bleibt. Ich denke, Amerika wäre vielleicht nochmal was seine Frau auch ganz gut finden würde. Fakt ist, dass er am Ende wieder in Dortmund landen wird, als Botschafter wahrscheinlich. Und was er da gestern mit dem Bier, manchmal sind es die simplen Aktionen, wenn du der ganzen Südtribüne mit über 20.000 Leuten Bier ausgibst, dann bist du, glaube ich, sowieso endgültig für immer im Herzen nach der Karriere, die er da hingelegt hat. Und dem grandiosen Tor gestern zum Abschied, also besser geht es ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Richtiger Zeitpunkt.
Ja, freut man sich sehr für einen sympathischen und treuen Mann, der einem Verein lange Zeit eben oder
der allen hat ja noch ein Spiel.
Der allen, ja, das gibt's noch. Das gibt's noch. Und das wäre natürlich.
Das wäre die Krönung, weil er ja auch viele Titel einfach nur am Fernseher verfolgen durfte, ja, gerade die von der Nationalmannschaft, die Spiele, ja, die haben ihm wehgetan.
Katharina, du hast Spenden eingesammelt? Mhm. Viele?
Ja, also vor allem dank Schöner Wohnen Solarweiß. Wir gucken ja immer so ein bisschen auf die weißen Westen und blicken da nochmal zurück auf den April. Da waren es nämlich 15 an der Zahl, macht dann pro weißer Weste 750 Euro. Also vielen Dank an Schöner Wohnen Polarweiß. Habe ich Solarweiß gesagt? Polarweiß natürlich, pardon. Und hier haben wir gerade das Bundesliga-Ranking insgesamt gesehen, das natürlich angeführt wird von Lukas Radetzky, der über die Saison hinweg tatsächlich 15 Mal seinen Kasten sauber gehalten hat und damit dieses Ranking anführt. Also das werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere Mal hier besprechen. Aber wie gesagt, Schöner Wohnen Polarweiß, vielen Dank. 750 Euro sind da zusammengekommen. Und dann haben wir von Ihnen hier bei uns im Zuschauerraum von Kliken 05 Allstars von Zapfahren, Verein aus der Schweiz, den ich eigentlich zuerst nennen sollte. Kalle und Thomas und Peter und Simone vom SV Hafen Rostock auch noch Spenden erhalten fürs Phrasenschwein. Vielen Dank dafür. Und das Phrasenschwein, das kann natürlich auch on Tour ein bisschen gefüttert werden. Da können Sie gerne mit dabei sein. Eingeblendet ist jetzt der Link, wo Sie sich mal durchklicken können, wenn Sie gerne vor Ort mit dabei sein möchten. Thomas Helmer begrüßt da seine Gäste und Sie. Und für den Herbst stehen auch schon ein paar Termine bereit. Also Sie sind bestens versorgt mit uns.
Also Dankeschön für die Spenden. Jetzt gibt es ein kleines Bierchen. Ich bedanke mich für die engagierte Diskussion. Auch bei Opi Mümmel?
Mümmel.
Haben wir gelernt. Ich hoffe, Christoph, du kommst bald mal wieder hier zu uns in die Runde. Ist immer belebend, wenn du da bist. Dankeschön. Danke euch allen. Wünsche noch einen schönen Sonntag. Nächsten Sonntag sind wir wieder da. Nach dem DFB-Pokalfinale. Und dann feiern wir hoffentlich das Triple von Bayern 04 Leverkusen. Jetzt noch der Hinweis. Am Montag geht die Frauenfußball-Bundesliga zu Ende. Ungewöhnlicher Sendeplatz bei uns. Bei Sport 1 gibt es um 14.30 Uhr. Wolfsburg gegen Essen, jetzt Bundesliga pur. Wünsche noch ein schönes Pfingstwochenende und einen schönen Feiertag morgen. Machen Sie es gut, bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.